Ach so. Okay, weil du hattest 24 Jahre gesagt, deswegen habe ich das auf 2000 verortet.
Oh, shit, hab ich. Ich und Mathe, ich bin Englischlehrer. Sorry, das Mathe ist nicht mein Stärke. Ich habe vorhin zweimal nachgeguckt. Das sind doch keine 30 Jahre, also 2024. Ja, na klar, es ist 26.
Okay, alles klar.
Ach, scheiße.
Jetzt haben wir was fürs Intro.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hey, hallo und herzlich willkommen. 2 Wochen sind wieder rum und es ist Zeit für Ewig gestern mit nicht nur Retro Boys. In der Runde sind
der Markus, hallo.
Hi, ich bin Sebo.
Und Tobi ist auch da, hallo.
Neben dem Philippe und als Special Guest Star dürfen wir begrüßen.
Ja, hallo, ich bin Fabian Käufer. Man kennt mich vielleicht, wenn man Gaming-Podcasts hört. Ich bin Teil des Stay Forever Retro-Spiele-Podcasts und arbeite ansonsten beruflich bei Rocket Beans. Das ist im Wesentlichen eine Produktionsfirma. Wir machen auch viel Content zum Anhören, aber auch zum Anschauen für YouTube und Twitch und Fernsehen. Und häufig geht's da auch mal um Games tatsächlich.
Das ist ein bisschen wie so ein interaktiver Podcast hier gerade. Ich höre deine Stimme und kann dir sogar antworten. Das ist cool.
Ja, Philippe hat anmoderiert. Das heißt, heute geht es wahrscheinlich worum?
Ja, es geht um Musik. Und da ja eventuell der ein oder andere Stay Forever hört, aber uns nicht, und da Fabian eventuell den ein oder anderen Stay Forever Hörer hier reinzieht, stelle ich uns doch mal ganz kurz vor. Ewig gestern, die Retro Boys. Uns gibt es seit mittlerweile 5 Jahren, seit Oktober 19, um genau zu sein. Und das Ganze hat so ein bisschen als fixe Idee von Tobi angefangen. Der musste mich tatsächlich erst überzeugen. Ich habe dann Philippe dazu geholt. Und dann waren wir auch erstmal komplett und haben unseren 2-Wochen-Rhythmus relativ schnell gefunden. Also seit 5 Jahren alle 2 Wochen kann man eine Folge von uns hören. Und in der 8. Folge, da haben wir den Sebo gefunden. Also Philippe und ich haben den Sebo gefunden.
Oder wir sind gefunden worden.
Ja, so ein bisschen. Hier in Hannover gab's so eine Veranstaltung mit alten Konsolen, Automat und sowas. Und da hatte mich ein Bekannter mit hingeschleift. Und Markus und Philippe haben Interviews gemacht. Der Bekannte hat mich vorgestellt als, ja, das ist der Chef von Insert Moin. Was gar nicht gestimmt hat. Ich war nur öfters mal zu Gast. Und dann habe ich da ein Interview gegeben und fand das total nett und habe aber gleich geklärt, Leute, das ist ja total cool, aber das ist eigentlich Manu. Ich bin immer nur so ein quasi Dauergast aktuell. Und irgendwann habt ihr wen gesucht für ein Quiz? War das Quiz unsere erste Folge oder war das Streets of Rage? Ich bin mir unsicher.
Das war Streets of Rage damals tatsächlich. Da hast du dann ein Gastspiel gemacht. Du hast dann den Quizmaster in unserem Quiz gemacht und dann hast du für Philippe Elternvertretung gemacht und seit Mitte 22 bist du dann ein echter Retro-Boy und seitdem sind wir zu viert. Unsere Hauptthemen sind, ja, alte Videospiele, aber auch Popkultur. Wir sprechen zwischendurch mal über schlechte Spieleverfilmungen, über Bond haben wir schon gesprochen. Es gibt die Quizze, es gibt aber auch Musik und darum geht's ja heute. Und da kommen wir ganz kurz zu den Regeln. Jeder von uns hat 2 Stücke dabei. Die spielen wir uns gegenseitig vor. Wir wissen nicht, was die anderen mitgebracht haben. Das ist so unser unique selling point. Wir raten, nachdem die Stücke vorgespielt wurden. Und danach darf derjenige, der das Spiel mitgebracht hat, ein bisschen was zum Spiel sagen oder zum Komponisten. Und ja, dann geht's mit dem nächsten weiter. Und da wir 5 Leute sind und jeder 2 Stücke dabei hat, würde ich sagen, fangen wir doch ohne Verzögerung an. Fabian, du als Gast, möchtest du vielleicht anfangen?
Kann ich sehr gerne. Muss ich das jetzt noch irgendwie anmoderieren? Ich kenne ja Musikfolgen in einer anderen Aufmachung. Wir sagen ja mal vorher, was jetzt drankommt. Ich finde es aber eigentlich super spannend, wie ihr das macht. Und ich, in Wirklichkeit bin ich auch ein bisschen als Spion von Stay Forever hier heute Abend hingeschickt. Guck, wie das ist. Und wenn mir das gut gefällt jetzt, dann werde ich das einfach als Modus für Stay Forever, für deren Musikfolgen auch klauen. schauen, dass wir auch die Spiele dann erraten lassen, weil ich finde es eigentlich echt schön. Aber das heißt, ich spiele jetzt einfach für euch mein erstes Stück ein, was?
Genau. Ja, also du kannst natürlich vorher mystisch erzählen, dass dir das besonders wichtig ist oder dass sich das an deine Jugend erinnert oder sowas, aber du darfst halt nicht verraten, wie es heißt.
Das sind ja alles nur mögliche Tipps für euch dann. Aber ich glaube, also man will sich ja als Gast auch nicht direkt unbeliebt machen. Ich wollte das nicht so super schwer machen. Es ist natürlich leicht, es immer irgendwelche super schrägen Stücke zu finden, die kein Mensch jemals erraten würde. Das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Ich versuche einmal, das für euch jetzt hier an den Start zu bringen. Runter ist es vorbei. Ich bin mir sicher, jemand von euch weiß das, ne?
Ja. Also ich sag mal, puh!
Du hättest nicht sagen dürfen, dass es nicht so schwer ist. Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Ich denke auch so, nein!
Aber ich, ja, achso, ich kenne natürlich auch so eure jeweiligen Spiele- und Systempräferenzen nicht so richtig.
Ich höre irgendwie das Super Nintendo raus vielleicht.
Ja.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und es klingt natürlich nach Rollenspiel, würde ich sagen.
Schon mal nicht schlecht.
Ja, wir kennen ja Fabian auch ein bisschen, der ist ja nur ein Nintendo-Kind und da liegt Super Nintendo natürlich nahe. Ich schieß mal ins Blaue und sag mal sowas wie Terranigma oder so.
Nee, den Tipp gebe ich euch, es ist kein Rollenspiel, es geht tatsächlich in eine andere Richtung.
Also
es
klang mir so ein bisschen nach Fantasy, ein bisschen martialisch, ein bisschen duster, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Kein Rollenspiel. Ich habe die ganze Zeit, ich weiß, dass es das nicht ist, aber ist das Final Fantasy 6/3, wo diese Roboter über diese Ebene gehen von hinten?
Ja, das ist Final Fantasy 6. Ja,
und das hatte ich, also dieses Bild hatte ich total vor Augen und dachte, ja, das ist sowas auf jeden Fall. Also ich hätte hundertprozentig gedacht, dass das ein Rollenspiel ist.
Das ist ganz schlimm. Ich habe ganz viel Zeit mit Final Fantasy 6 verbracht, aber ich habe das damals als Emulator gespielt und da war gerade von Tokotronic Es ist egal, aber draußen. Und das ist mein Final Fantasy 6 Soundtrack, weil ich das die ganze Zeit dabei.
Wer von euch ist denn der größte Super Nintendo-Fan?
Wahrscheinlich Philippe?
Nee, auch nicht. Das war ja genau die Lücke, die ich hatte. Zwischen NES und N64 passt ein ganzes Super Nintendo rein, stelle ich immer wieder fest.
Ich gebe euch noch ein, zwei Tipps. Also es ist ein Spiel, es ist eine Fortsetzung, es ist ein zweiter Teil einer Reihe, die drei Teile hat auf dem Super Nintendo, was schon nochmal erheblich einschränkt, die Anzahl der Möglichkeiten. Und der erste Teil ist vor ziemlich genau 30 Jahren erschienen. Es hat gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert. Gut, ist keine so große Hilfe. Viele Super Nintendo-Spiele sind 94 erschienen. Aber das kann ich noch mit auf den Weg geben, bevor ich es gleich verrate.
Oh, verdammt. Oh. Ist das irgendwas mit Gargoyles? Kommen da Gargoyles drin vor?
Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das Spiel, aus dem dieses Stück stammt, ist Donkey Kong Country 2.
Autsch. Ja. Was? Mann. Niemals. Das hätte ich ja, nein.
Keiner von euch Donkey Kong Country gespielt damals. Oder später.
Doch.
Okay.
Doch.
Ja, es ist der zweite Teil. Es ist relativ aus dem Spiel Auftakt, falls ihr euch erinnert an Teil 2. Das beginnt ja in so einem Piraten-Setting. Man ist auf dem Schiff, auf dem der erste Teil geendet hat, wo man den bösen King K. Rool besiegt hat. Und dann ist man da nochmal unterwegs für den Spielauftakt. Und das soll so ein bisschen diese abenteuerliche und leicht piratenhafte Stimmung auch nochmal unterstützen. Streichen, die am Anfang des Spiels hier herrscht. Komponiert übrigens von David Wise, einem englischen Komponisten, der Großteil seiner beruflichen Zeit bei Rare verbracht hat. Der war da von Mitte der 80er bis 2009 tatsächlich und ist auch mit am bekanntesten für die Stücke, die er für die Donkey Kong Country Spiele gemacht hat. Sehr, sehr vielfältige Musik. Also ich hätte da sehr viel rausnehmen können. Es gibt auch viele ruhige Stücke, also zum Beispiel diese Unterwasser-Tracks sind sehr, sehr bekannt aus den Donkey Kong Country-Spielen. Die hättet ihr vielleicht noch eher erkannt. Ja. Da dachte ich, das ist zu einfach. Deswegen nimmst du was anderes jetzt im Nachgang. Naja, David Wise, damals auch sehr inspiriert, zum einen durch frühe Nintendo-Spiele, die Koji Kondo vertont hat. Aber er hat auch mal gesagt, er sei häufig auf Reisen inspiriert worden. Und das spielt auch so ein bisschen rein in diese... Also er greift so diese Dschungelthematik auch viel auf in den Donkey Kong Spielen und generell einfach eine sehr, sehr große musikalische Vielfalt drin. Ich habe mal nachgeschaut, er ist auch heute noch aktiv. Er hat zuletzt Musik gemacht für ein Spiel, ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt hat, das heißt Nico de Rico. Es ist ein Jump'n'Run, was gerade erst erschienen ist für alle Konsolen und jetzt auch für den PC und ist so ein, böse gesagt, ein Rip-Off von alten 90er-Jahre-Jump'n'Runs, vor allem auch von den Donkey Kong-Spielen, aber sehr, sehr gut gemacht. Und da auch David Wise nochmal zu hören.
Cool. Ja, verdammt. Nee, Donkey Kong ist bei mir ein total weißer Fleck. Also ich hatte nie ein Super Nintendo. Ich habe meiner ersten Freundin damals eins gekauft, weil die unbedingt eins wollte, aber ich selber hatte keins. Ich hatte den Game Boy und dann war der nächste Schritt, glaube ich, bei mir die PlayStation 1, weil ich dann schon einen PC hatte. Meine Eltern haben gesagt, no way, dass du eine Konsole zwischendurch bekommst. Obwohl, ich wollte ja eigentlich einen Mega Drive haben. Habe ich vielleicht schon 14 Mal erwähnt oder so.
Ja.
und ich habe das alles nachgeholt. So Ende der 90er, Anfang 2000. Mein Vater hatte eine Glasfaserleitung in der Uni. Das ist jetzt hoffentlich lang genug her. Und da habe ich mir die ganzen ROMs gezogen und habe meine gesamte Kindheit, wo ich vor der Powerplay saß und das möchte ich gerne spielen, aber ich darf ja keine Konsole besitzen, nachgeholt. Aber aus Gründen, kein Donkey Kong bei mir, das heißt, da konnte auch gar nichts klingeln. Ich finde auch, das klingt immer noch nach Gargoyle-Kram. Das ist
ja, es ist eher schon eins der ernsteren, auch etwas düstereren Stücke aus den drei Spielen. Aber das sind alle toll, die Stücke, genau wie die Spiele übrigens auch alle toll sind. Die könnt ihr alle drei mal nachholen. Ja. Das gilt für euch hier im Call, aber auch für alle da draußen, die uns gerade zuhören. Das sind Spiele, die kann man schon mal gespielt haben.
Also gerade der erste Teil, also den habe ich viel gespielt, den habe ich gute Erinnerungen, den hat ein Freund mal mitgebracht, als wir bei meinen Eltern im Schrebergarten übernachtet haben und da haben wir ein ganzes Wochenende lang, Tobi wird sich da erinnern, der war da nämlich dabei, ja. Da haben wir ein ganzes Wochenende lang viel Donkey Kong Country, den ersten Teil und Alien 3 gespielt, die hatte er dabei. Das ist definitiv kein weißer Fleck, die anderen beiden habe ich immer nur mal angespielt.
Ja, das stimmt, das kann ich vielleicht noch ganz kurz anschließen. Ich habe den zweiten und dritten auch erst deutlich später gespielt, weil zwischen Teil 1, den ja jeder geliebt hat, 94, fällt dann der Release der PlayStation und bei mir war dann das Super Nintendo 95 auch abgemeldet. Ich habe den zweiten und den dritten Teil erst viel, viel später gespielt oder dann auch erkannt, dass das ja immer noch tolle Spiele waren, aber man war einfach so geflasht durch die 3D-Grafik der PlayStation. Also auch bei mir hat der erste Teil dann nochmal einen besonderen Stein im Brett tatsächlich, wenn ich den als Kind bewusster erlebt habe damals.
Ja. Ich hatte den auch sehr gut in Erinnerung, muss ich sagen. Ich habe auch nur den ersten Teil gespielt, die 2 und die 3 gar nicht. Ich mag aber auch den Soundtrack total gerne. Ich glaube, Philippa hatte mal das Aquatic Ambience dabei. Das ist auch ein tolles Stück, finde ich. Und ich, wo du gerade David Wise gesagt hast, ich hatte mal irgendwann California Games dabei vom NES. Ja. Da hat er auch tatsächlich den Soundtrack so beigesteuert. Ja, nice. Cool. Und ich habe gesagt, Mittelalter und Fantasy, jetzt war es ein Piratensetting. Naja, aber stimmt schon. Also ich finde, es klingt tatsächlich nach Piraten. Also ich war auch ein wenig ans Lago-Embargo erinnert.
Oh ja, stimmt.
Oh, das Lago-Embargo.
Finde, wenn man das weiß, dann erkennt man auf jeden Fall auch so den Piratenanklang da drin.
Ja.
Gut. Ja, schön. Wer möchte denn als nächstes?
Ich will mal jetzt loswerden und ich will wissen, ob es irgendwer kennt.
Na, wenn Sebo so nett fragt, dann los.
Ich will.
Hau in die Leitung.
Mein Spiel, das gebe ich vorweg, ist noch nicht ganz so alt. Es sind erst 24 Jahre und ich lasse ihn ein bisschen länger laufen. Ich glaube, der geht 4,5 Minuten. Ich lasse euch da 2 Minuten reinhören, weil der sich so entwickelt. Und das ist wichtig. Das reicht nicht, da nur kurz reinzuhören.
Ach, Sebo.
So, sorry, aber mir war so wichtig, dass der Chor kommt, weil ich da immer Gänsehaut kriege.
Ja.
So, alter Schwede, das war richtig gut. Das ist volle Kanne 90er. Das ist volle Kanne, ich musste googeln, wie er heißt. Eric Serra. Serra, der Typ, der den GoldenEye Soundtrack gemacht hat und Leon der Profi zum Beispiel. Klingt sehr nach dem. Philippe hat schon so ein Gesicht gemacht, als wenn er das wüsste.
Ja, Philippe darf zuletzt, der weiß das.
Ich weiß es auf gar keinen Fall, aber du hattest ja im Vorgespräch schon unvorsichtigerweise gespoilert, nein, schon unfreiwillig Tipps gegeben, um was es sich handeln könnte, weil du von bulgarischen Chören sprachst. Und dann dachte ich, ja, okay, man hört es sofort. Diese ganz dicht geführten Stimmführungen, diese Reibungen, die super lange gehalten werden, so in Sekundabständen. Das ist ultra charakteristisch. Also wenn man den Ghost in the Shell Soundtrack kennt oder vielleicht auch den ein oder anderen Track, der das aufgreift, ich glaube von Materia gibt's auch einen Track, der das samplet, dann fühlt man sofort wieder. Also man muss noch nicht mal drüber nachdenken, man fühlt diesen Stil direkt wieder.
Tobi, Fabian, habt ihr eine Idee?
Überhaupt nicht. Ich war am Anfang guter Dinge, dass ich es erraten würde, weil es irgendwie sehr vertraut klingt, aber ich könnte es jetzt nicht sagen. Es könnte ein westliches Rollenspiel sein. Es könnte auch so irgendwas so Legacy of Kain, so in die Richtung sein. Irgendwie was Düsteres mit Vampiren, ein Action-Adventure. Oder auch sowas, weiß ich nicht, ein Turok oder sowas. Oder irgendeiner der Ego-Shooter der damaligen Zeit. Aber das ist natürlich jetzt schon ein sehr breites Feld. Ich habe jetzt ungefähr 7000 Spiele abgedeckt durch meine verschiedenen Richtungen. Aber ich könnte jetzt kein konkretes Spiel tatsächlich sagen, was es sein könnte. Ich habe auch die ganze Zeit, also du hast ja konkreten Tipp gegeben durch die 24 Jahre, aber ich weiß es nicht. Aber es war gut, stimmungsvoll, hat mir gut gefallen. Sehr dichte Atmosphäre, schöner Aufbau, schöne Action mittendrin.
Ja, ich habe ein bisschen in mir gehadert, weil man halt lange reinhören muss. Das entfaltet sich ja so. Und für mich ist das ganz stark, das ist der Intro-Track aus dem Spiel. Ganz, ganz stark mit dem Intro verbunden. Normalerweise wird auch drüber noch ein bisschen gesprochen. Und da kommt die Connection zu Studio IG her, die Philippe erwähnt hat. Die haben nämlich das Intro gemacht. Vielleicht ist das noch ein Tipp. Ansonsten gehe ich da gleich in die Vollen.
Philippe, du weißt es oder weißt du es tatsächlich nicht? Weil ich würde einen Tipp zumindest abgeben.
Nee, gar keine Ahnung.
Ich glaube, Philippe hat es gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, aber
dann ist es Gran Turismo.
Das wäre sehr episch für Grotto.
Es fühlt sich sehr cyberpunkig an. Da gibt's auch so Duolen. Eigentlich sind wir in einem Dreiertakt. Und da gibt's so ein was da so, also etwas, was in Zweier-Schritten immer passiert. Und das fühlt sich immer wie so ein Glitch an. Was dann so im Rhythmus passiert. Und dann zwischendurch dieser Synthi, der so ganz schnell hoch und runter einmal arpeggiert, also einmal so ganz viele Töne hoch, ganz viele Töne runter. Das hat auch so was Glitschiges, was sehr Cyberpunkiges. Und dann die Anlehnung, also im Vorgespräch so dieser unvorsichtige Tipp mit, ja, könnte was mit Ghost in the Shell zu tun haben. In die Richtung geht's. Und wenn du sagst, ich könnte es gespielt haben, Remember Me?
Oh, nee, so neu ist es nicht. Remember Me ist ja auch noch keine 24
Jahre. Remember Me war ja auch PlayStation 3. Ich habe gerade, Quatsch, ich hatte einen Aussetzer. Ich hatte gerade einen Schlaganfall, sorry, ich muss kurz weg.
Okay, ich glaube, ich muss auch keine Tipps geben, wenn ihr alle so im Dunkeln stochert.
Ich würde auch noch einen Tipp nehmen.
Okay, klar, kriegst du. Also, es ist ein japanisches Rollenspiel.
Ein Rollenspiel?
Ja, ein Rollenspiel. Und die Plattform ist, ja gut, bei dem Alter die PlayStation 1. Mhm. Und was kann ich noch für einen Tipp geben? Im Spiel hat man eine Mixtur aus 2D und 3D-Grafik. Ja, dann kennt das keiner, wenn das nicht kommt.
Verdammt, das ist, also ich hatte irgendwie noch an Metal Gear Solid gedacht, weil, ne, wie gesagt, James Bond und so, das hätte irgendwie ganz gut da reingepasst. Es gab ja auch nicht so viele Rollenspiele auf der PlayStation damals, das war ja relativ wenig, aber ich kenn's wohl einfach nicht.
Es ist in einem Science-Fiction-Setting, mischt aber auch Fantasy mit rein und wie gesagt, das Intro ist Anime.
Ich wollte Xenogears sagen, aber das ist schon älter, glaube ich.
Es ist Xenogears, okay. Genau.
Ich dachte, das wäre früher rausgekommen.
Nee, ich dachte auch, weil ich hatte das sehr am Anfang meiner PlayStation-Zeit, aber ich hatte die auch nicht instant zum Release. Ganz genau. Das ist der Titeltrack von Xenogears und der heißt entweder Light from the Netherworld oder Dark Dawn. Das Internet war sich da nicht ganz so sicher. Und stammt von, jetzt muss ich hier ablesen, Yasunori Mitsuda und war seine erste Arbeit für Square. Der hatte angefangen als Sounddesigner und hatte sich irgendwie über schon für Musik interessiert und hat das auch studiert und ist über Umwege bei Square gelandet. Und das war sein erstes großes Spiel, das er übernommen hat. Und er hat sich da, ehrlich gesagt, richtig kaputt dran gearbeitet. Hat aber einen extrem großartigen Soundtrack gemacht, muss ich sagen. Und ja, Xenogears, sage ich auch noch ganz kurz was dazu, ist ein Science-Fiction-Rollenspiel von Square und ist eine ganz coole Mischung aus 2D und 3D. Die Hintergrundgrafik und alles ist in 3D dargestellt. Die Charaktere sind in 2D dargestellt. Und das Besondere an Xenogears war das Kampfsystem, weil das alles so ein Beat-em-up-Style hatte. Du hast halt quasi Kombos eingegeben in den Kämpfen, die du dir auch auswendig können musstest, um die dann zu machen. Und der große Clou war, dass du dann auch die titelgebenden Gears rufen konntest. Das waren so Mechas, so Kampfroboter. Das hat mich ja voll abgeholt, weil ich ja Kampfroboter voll geil finde. Und die konnte bei den Kämpfen einsetzen und die konnte man immer einsetzen, was total cool ist, weil man halt auch gegen normale Gegner, normalerweise hat man die halt rausgeholt, wenn die Bosse kamen, und konntest halt auch gegen, weiß ich nicht, so ein paar Schafe oder sowas dann dein Gear rausholen und dann warst du halt haushoch überlegen. Und das hat mich damals unfassbar beeindruckt. Das waren ja die 90er und ich war ein großer Anime-Fan und wir hatten ja nichts in Deutschland. Und dann kam da ein Spiel mit dem Anime-Intro. Und das war richtig geil gemacht. Und dieser Track aus dem Intro, ich habe teilweise die PlayStation nur angemacht, neben dem Soul Calibur-Intro, um mir dieses Intro, Soul Blade war es damals noch, um mir dieses Intro anzuhören. Also das habe ich bestimmt mehrere hundert Mal gesehen. Und der Track hat sich bei mir halt voll reingebrannt. Und ich kriege halt immer noch so Erinnerungsgänsehaut, wenn das läuft. Ja, und da habe ich ein bisschen mit mir gerungen. Ich habe gedacht, vielleicht kennt es ja irgendwer und ich muss es lange laufen lassen. Und lange laufen ist immer so ein bisschen, wenn man das doof findet, kommt das vielleicht nicht so gut rüber. Ja, aber Xenogears ist eins meiner großen Herzensspiele, ist, glaube ich, immer noch mit mein liebstes japanisches Rollenspiel. Und ich habe es nie durchgespielt, weil das wird total blöd in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte hat man dieses tolle, runde Spiel, eine große Welt zu erforschen. Und in der zweiten Hälfte hast du nur noch Zwischensequenzen und zwischendurch kämpfst du und da passiert sonst nichts. Und ich habe dann jetzt in der Recherche rausgefunden, das lag daran, die hatten 2 Jahre Zeit und hatten nur ein begrenztes Budget. Und um die Story fertig zu erzählen, musste man sich darauf beschränken, dem Spieler quasi komplett die Kontrolle zu nehmen, das Ganze über Zwischensequenzen zu erzählen und ihn nur noch kämpfen zu lassen. Das hat mich damals so gefrustet, dass ich es abgebrochen habe. Aber jetzt, wo ich mir nochmal die Zusammenfassung durchgelesen habe, habe ich eigentlich echt Bock, das nochmal zu spielen, weil lest euch mal die Story durch, da ist einfach alles drin. Also wirklich, da passiert einfach alles. Das ist unfassbar.
Ich habe das gerade mal gegoogelt, weil ich es gar nicht kenne.
Ja, ich auch.
Aber das sieht echt gut aus. Also das sieht grafisch, ja, die Hintergründe typisch PlayStation 1, halt so ein bisschen wobbly und frühes 3D, aber die gepixelten Sprites als Figuren, das ist echt hübsch, also sieht überraschend gut aus. War so ein bisschen an Octopath Traveler irgendwie erinnert.
Ja, hat's jemand von euch, ich dachte, Philippe hat's gespielt, weil du den Soundtrack...
Okay. Ah, ich habe das mal gespielt, das ist aber schon lange her, aber auch nicht durch. Ich hatte das jetzt nochmal präsent, weil wir gerade bei Rocket Beans zur Sendung vorbereiten, da geht's um die besten Spiele des Jahres 98 und lustigerweise taucht dieses Spiel da auf. Das ist wahrscheinlich in Japan schon 98 rausgekommen, würde ich jetzt vermuten an der Stelle, sonst wäre das ein bisschen komisch, dass wir es in der anderen Sendung hatten, da müsste ich ganz schnell nochmal die Inhalte umplanen.
Wenn meine Infos stimmen, also ich habe hier Februar 98 in Japan und Oktober 98 in den USA.
Ach so, und, okay, weil du hattest 24 Jahre gesagt, deswegen habe ich das auf 2000 verortet.
Oh, shit, habe ich, ich und Mathe, ich bin Englischlehrer, sorry, das Mathe ist nicht meine. Ich habe vorhin zweimal nachgeguckt, das sind doch keine 30 Jahre, also 2024, ja, na klar, es ist 26.
Okay, alles klar.
Oh, scheiße.
Jetzt haben wir was fürs Intro.
Oh nee, ich gehe gleich einfach aus dem Call, ihr macht ohne mich weiter. Oh Mann.
Voll gut.
Okay, darüber wollte ich immer schon mal reden.
Wer möchte denn jetzt über sein nächstes Stück reden?
Ich könnte mich gern anschließen.
Oh, das wird so obskur, ich bin gespannt.
Dann probieren wir es doch mal. Mats ab.
Thank you.
Also für mich war es ein bisschen zu neu, glaube ich, mal wieder. Aber das ist ja nichts Neues. Mir hat es aber ganz gut gefallen. Das klang so ein bisschen weltmusikalisch irgendwie, so hatte so Anleihen von Exotik, sag ich mal. Ich fand's ganz gut, aber keine Ahnung, so ein bisschen Abenteuer, Urwald, Dschungel, bisschen Fantasy vielleicht dabei, irgendwas dazwischen. Keine Ahnung, ich kenn's nicht, aber es hat mir gefallen.
Fabian hat sehr verkniffen geguckt.
Der ja, der weil ich habe das schon bei den ersten Tönen, wusste ich direkt, ah, das kennst du. Das habe ich auf jeden Fall gespielt, ich habe es auch schon oft gehört, aber der weitere Verlauf dann über diese ersten Töne hinaus, der gibt dir nicht mehr so viel mehr Input dann. Ich werde mich dann ärgern, wenn Philippe gleich sagt, was es ist, weil ich weiß es auf jeden Fall. Ich könnte auch sein, dass wir das mal bei Stay Forever besprochen haben. Es ist ein Stück, ich habe das total präsent, es kommt mir super bekannt vor. Aber ich will erst nochmal eure weiteren Vermutungen und Tipps hören, dann gebe ich auch nochmal einen Tipp ab.
Ich hatte auch das Gefühl, dass Fabian und Sebo bei der Geburt getrennt wurden, so ähnlich wie sie reagiert haben, mit diesem Griff zur Nasenwurzel und den verkniffenen Augen, den Runzeln auf der Stirn.
Ja.
Sebo.
Ja, ich habe aber keine Ahnung. Also ich habe nur gedacht, ah, das klingt orientalisch, das ist doch bestimmt eins von den Shantae-Spielen, weil das so passen würde. Aber ich finde, es klingt auch gleichzeitig ein bisschen blubberig, so nach so diesen bunten Blasen irgendwie, was für mich eher auf Super Nintendo gehören würde. Und ich hätte dann gedacht, das ist so ein Secret of Mana vielleicht. Aber das, ja, also so in die Richtung tendiere ich. Ich weiß es aber nicht. Das sind so die beiden Gedanken, die ich im Kopf hatte.
Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Richtung.
Du bist einer ganz großen Sache auf der Spur.
Ja, Markus, was hast du dir denn gedacht?
Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gedacht. Also mein erster Gedanke war, wer hat das eben noch gesagt? Sebo, glaube ich, ne? Jetzt wird's obskur. Und mein erster Gedanke war, ich kann meinen Track auf keinen Fall nach Philippe spielen. Das wird ja ein Downgrade sondergleichen, also nach so einem obskuren Stück, so ein profanes, was ich dann habe.
Du hast meins noch nicht gehört.
Okay. Dann wurde es ein bisschen melodiöser und ich bin so hin und her gerissen zwischen Super Nintendo und PlayStation. So im zweiten Teil gab es dann irgendwie so Instrumente im Hintergrund, die für mich dann sehr nach Super Nintendo geklungen haben.
Ich nicke.
Da waren wir ja schon mal ein bisschen irritiert. Ich hatte mal diesen Waterworld Soundtrack dabei vom Super Nintendo. Der klang wie PlayStation, klang wie von CD, der ist mega. Und niemand hätte jemals erwartet, dass das Ding vom Super Nintendo kommt. Und ich hatte ja auch das Gefühl, gerade in der zweiten Hälfte, ich glaube, wir meinen da die gleiche Stelle, da hatte ich dann das Gefühl, naja, es könnte doch vielleicht ein bisschen was Älteres sein.
Aber Philippe, ist es Super Nintendo?
Ja, es ist Super Nintendo, ja.
Ich werf noch mal, statt der Mana-Spiele, würde ich noch mal Chrono Trigger in den Ring werfen.
Buja, daran erkennt man den Profi.
Dazu will ich ganz kurz was sagen. Sorry, das hatte ich vorher noch im Kopf. Nämlich, Xenogears sollte eigentlich erst Final Fantasy VII werden. Und dann war denen das aber zu düster. Und dann sollte es Teil 2 von Chrono Trigger werden. Ist es aber was Eigenes geworden. Das wollte ich vorher noch sagen. Sorry, das passt jetzt gerade gar nicht, aber ich wollte es unbedingt loswerden.
Nur deswegen habe ich gesagt, ich möchte unbedingt, weil ich an dir anschließen wollte, damit du eben diesen Hinweis hast.
Wir verstehen uns.
Es ist definitiv Chrono Trigger.
Ah, das hätte ich wissen müssen.
Wo kommt das vor im Spiel? Weißt du das noch?
Ich habe genauso viel Ahnung wie ihr, wenn nicht sogar weniger, und musste mir alles herbeirecherchieren. Ich habe nämlich Gemini gefragt, nenn mir ein Spiel mit einer interessanten Entstehungsgeschichte. Und musste mich dann in alles reinarbeiten. So, hier, guck mal. Und ich setze mal die interessante Entstehungsgeschichte ganz ans Ende, um einen dramaturgischen Spannungsbogen zu haben. Corridors of Time heißt der Track aus Chrono Trigger, 95 erschienen, komponiert von Sebo, wie heißt der Mensch?
Stimmt, das ist Yasunori Mitsuda. Richtig, da ist ja genau noch eine Connection. Ach krass.
Ja, der von unserem alten Bekannten Nobuo Uematsu zu Square geholt wurde, damals noch ohne Enix. Der hat die Musik von Chrono Trigger und hier in meinem Skript steht, auch von Xenogears maßgeblich geprägt. Und ich bleib mir treu und werde mal wieder eine Riesenladung Theorie abladen. Ich hoffe, ich kann euch dabei behalten. Irgendwann vor Wochen sprach ich ja schon mal von den 7 Kirchen-Modi, die es da so gibt, um Tracks zu komponieren, die nicht einfach nur stumpf in Dur oder Moll sind. Das hat mir zum Beispiel auch in Stirb langsam, als wir uns da den Soundtrack angehört haben.
War das dorisch?
Du hast dir was gemerkt, nicht schlecht.
Das ist der eine, den ich gemerkt habe.
Es war nicht die Doris. Also, das sind einfach nur Tonleitern, so Musikmaterialsets, aus denen man Musik zusammenbaut. Und die haben halt, so hatte ich das genannt, verschieden helle oder dunkle Charakteristika, die alle nach und nach, also nacheinander die Lichter an- oder ausknipsen. Und dieses Ostinato am Anfang, ne, diese immer wiederholenden Tonabfolgen von der Marimba, die da kommen, die haben alle Töne eines solchen Modus, außer den einen, der den Unterschied macht zwischen so einem profanem, weltlichen, so einem launigen Dur, was aber eher so ganz normal ist. Und okay, bevor irgendwer in den Kommentaren irgend so ein Musikdoktor sagt, in klug geschissen heißt das aber ionisch und nicht Dur, sage ich das noch hinzu. Aber es ist vielleicht auch, weil der eine entscheidende Ton fehlt, lydisch. Und lydisch ist das Hellste, was es gibt. Das ist so ein entrückt schwebendes Ding, dieses lydisch, bei dem einfach alle Lampen angeknipst sind. Alles ist so erhöht und schwebend und hell, wie es nur geht. Dieses mysteriös-ätherische lydisch wird aber erst nach 13 Sekunden im Track durch irgend so einen Hintergrundchor angedeutet. Also noch nicht mal so richtig schön im Vordergrund, sondern irgendwo hintenrum. Aus diesem Wiesen- und Wälder-Dur wird also so ein richtig, ja, ihr habt es so benannt, so exotisches lydisch. Und während ich so beim Joggen über diese Komposition nachdachte, dachte ich, es erinnert mich so ein bisschen an diese Frage, die manchmal kommt, sowas wie, ist das ein Traum? Sind wir schon tot? Bin ich high? Also dieses Gefühl von, es ist alles ein bisschen zu überbelichtet, es ist alles irgendwie zu irreal, irgendwie alles zu hell. Und dann habe ich recherchiert und festgestellt, Corridors of Time, dieser Track, wird im Königreich Siel als Hintergrundmusik gespielt. Siel ist ein schwebendes Königreich, Heimat der Erleuchteten. Und eine der Städten, die man dort besuchen kann, ist Enhassa, die Stadt der Träume, wo alles voller Betten steht mit darin träumenden Menschen. Also wie treffend kann man etwas komponieren? Also dieses Gefühl von schwebend, hell, ist das ein Traum? Ist alles da irgendwie so eingepackt worden? Und das war jetzt nur so ein bisschen Hintergrundgeklimper und Geplänkel. Wenn wir bei der eigentlichen Melodie sind, gibt's gleich am Anfang zwei Töne, die so einen großen Sprung machen nach oben, so einen richtig leichtfüßigen. Es ist nicht so ein halbherziger Schritt, sondern ein großer Sprung, aber nicht so ein Uftata-Uftata-Sprung, den es am Anfang von Märschen gibt, sondern noch ein Ton höher. Und mit diesem Sprung pflanzt man in den Zielakkord einfach mal einen der entlegenst schwebenden Töne, die man reinballern kann. Zur Veranschaulichung im Akkord, im Zielakkord, würde man den Ton, auf dem man landet, ganz am Anfang, den würde man Kreuzelf nennen oder übermäßige Undezime.
Danke, Philippe, das veranschaulicht mir sehr gut.
Andere Töne nennt man Terz, aber den nennt man übermäßige Undezime. Hallo, Kreuzelf, was? Es ist eigentlich baugleich mit dem Tritonus, mit dem Ton, der auch Diabolus in Musica genannt wird. Eigentlich, laut Theorie, sollte es einfach nur scheiße klingen, weil es nicht gut vorbereitet ist, ein Riesensprung ist und der beknackteste Ton ist und es klingt total richtig und total schön. Es ist vergleichbar mit M. Night Shyamalan, haut den unverdientesten, widersprüchlichsten Plot-Twist gleich zu Beginn rein und man sagt als Zuschauer, ja, fühle ich, funktioniert und es ist echt schön.
So ging es mir auch.
Genau das wollte ich sagen.
Ja, Fabian, du merkst vielleicht, Philippe, der wird bei uns nicht umsonst Dr. Music genannt. Der kennt sich sehr gut aus.
Ich merke das schon. Machst du was beruflich in die Richtung?
Ich bin Erzieher an der Grundschule.
Also ja, quasi. Aber alles mit der Blockflöte, auf Blockflöte hin ausgerichtet.
Genau, alles mit einem Xylophon und ich muss die Schlägel wegnehmen.
Aber sehr schönes Stück, was du ausgewählt hast. Ganz tolles Spiel auch, ist eines meiner Lieblings-Super Nintendo-Spiele. Ist ganz hervorragend tatsächlich.
An mir sind ja leider die ganzen Super Nintendo-Rollenspiele vorbeigegangen und die dauern alle so lange, aber ich würde die so gerne alle nachholen.
Also Chrono Trigger gab es auch für Nintendo DS, ist ein sehr guter Port und es gibt es auch heute auf Steam und das ist eine relativ gut angepasste Version. Die haben sie sehr häufig gepatcht mit so Quality of Life Features. Cool. Also könnt ihr auch, wenn ihr PC spielt, ganz gut heute mal nachholen.
Und ich glaube, Chrono Trigger ist noch nicht mal so richtig lang. Ich glaube, das kann man so in 20, 25 Stunden durchhaben. Ich habe das dreimal probiert, weil das so einen tollen Ruf hatte, aber ich hänge immer am Anfang auf dem Jahrmarkt fest. Irgendwas muss ich da machen und ich weiß nie genau was.
Der Jahrmarkt sind ungefähr die ersten 18 Spielminuten, würde ich sagen.
Ja, I know. Ich habe es einmal länger gespielt. Da bin ich, glaube ich, bis irgendwo in die Wüste gekommen oder sowas. Das habe ich noch im Kopf. Aber bis dahin bin ich, also ich habe es auch nie ganz gespielt.
Um die Klammer schnell zu schließen, also ich hätte noch tausend andere Beispiele anführen können, die davon sprechen, wie verkopft man dieses Stück angehen kann und wie verkopft Mitsuda wahrscheinlich da auch angegangen ist. Aber diese interessante Entstehungsgeschichte, die Gemini ausgespuckt hat, die soll gewesen sein und die ist sehr schnell erzählt. Die Idee zu der Melodie ist ihm im Traum gekommen und er musste schnell aufwachen und es aufschreiben, bevor er es vergessen hat. Will der mich verarschen? Sehr schön. Ich sitze da tagelang drüber und analysiere das und muss mich höchst heftig konzentrieren und der Typ macht das im Schlaf. Das kann nicht sein Ernst sein. Ich komme zu meinem Plädoyer, niemand mag Streber.
Das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich finde Streber ganz cool, wenn man die Arbeiten so schnell korrigiert hat. Das ist eigentlich mal voll nett.
Spannungsbogen beendet. Ich mache den Mic Drop. Wer fängt auf?
Ja, ich dränge mich mal hier dazwischen, weil es war jetzt ja wirklich sehr obskur. Und du hast es ja auch sehr, sehr kleinteilig und professionell hier vorgetragen. Ich hole euch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Hatte ich ja eben schon angekündigt. Also ja, es wird ein bisschen banaler, ein bisschen einfacher, aber dennoch schön, wie ich finde. Weiter und so fort.
Tobi, was ist da los?
Wieso?
Es klang nicht nach Amiga.
Findest du nicht, es klang nach Amiga? Ich habe gedacht, so es könnte schon Amiga sein, tatsächlich.
Eigentlich ist Tobi immer Amiga.
Das ist also Tobi und ich haben ja eine sehr sich überschneidende Spielevita. Wir sind ja zusammen aufgewachsen. Wir sind zusammen zur Grundschule gegangen und hatten zeitgleich einen Amiga. Also ich kenne viel, was Tobi kennt. Das kenne ich nicht. Darum denke ich, sage ich jetzt einfach mal, ist kein Amiga. Also ich habe jetzt eher an Super Nintendo gedacht.
Es klingt ein bisschen weich für Amiga irgendwie so. Also weich ist eine komische Umschreibung dafür. Nee, aber das passt schon. So stilistisch würde ich das, also es könnte auch irgendein Amiga-Rennspiel oder sowas sein. Ich, auf diesem Rennspieltrichter war ich noch mehr so nach der ersten halben Minute, wo das so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber es stimmt schon, so ganz trifft es nicht die Klangcharakteristik von Amiga. Ich nehme in Musikfolgen auch super gerne immer Amiga-Spiele, weil das einfach so tolle Tracks auf dem Gerät damals gab. Das haben wir auch viel gespielt, bevor ich mit Konsolen angefangen habe. Also wir hatten auch einen Amiga 500 zu Hause, aber es war jetzt nichts, was ich sofort präsent hätte, also so ein Lotus oder so, das hätte ich dir jetzt sofort erkannt, aber nicht das, also vielleicht hat noch jemand einen anderen Plattform-Tipp zumindest schon mal, wenn es nicht der Amiga ist.
Ist bei Tobi aber eigentlich schwierig, weil sonst wäre das eher der Gameboy und das klang überhaupt nicht nach Gameboy oder halt
C64 war es auch nicht.
Nee, eben, C64, das klingt nicht nach Sid, aber PlayStation kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich hatte auch gedacht, es wäre Amiga, gerade als dieses damit rein.
Geblubber.
Ja, genau. Aus Gründen, ich habe aber keine Ahnung warum. Es gibt doch dieses eine, ist das Bill's Tomato Game oder so, wo man so einen Typen spielt mit so einem, entweder das oder Super Frog. Ich glaube immer irgendwas ist Bill's Tomato Game oder Super Frog. Ja, also das hat so Vibes für mich.
Also Super Frog ist es nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Verdammt. Bei Super Frog habe ich den Soundtrack im Ohr.
Spoiler, Bill's Tomato Game ist es auch nicht.
Oh ja, dann bin ich raus.
Hast du noch eine Idee?
Ich bleibe bei Amiga. Also die Bass-Samples, die klingen irgendwie bei aller Weichheit trotzdem nicht nach Super Nintendo, genauso wenig wie die Drum-Samples. Auch wenn ich auf verlorenem Posten bin, ich sage, das ist Amiga. Okay.
Also es sind schon so ein paar Stichworte gefallen, hier eben in eurer Raterei. Ich habe Super Nintendo gehört, ich habe Rennspiel gehört, ich habe Lotus gehört. Es war natürlich nicht Lotus, aber ich will euch mal erlösen. Also, es ist tatsächlich ein klassischer Nachfolger im Geiste, denn es geht hier um Top Gear.
Ach,
Wäre mein nächster Tipp gewesen jetzt.
Ja, natürlich. Top Gear von 1992 vom SNES. Und es ist ein Racing Game, genau wie Lotus, also so ein Fun Racer. Barry Leitch und Hiroyuki Mizuno sind die verantwortlich für die Musik. Und das Spiel ist auch von Gremlin Graphics. Und tatsächlich ist Top Gear, ja, so das zweite große Fun Racer Franchise von Gremlin. Das basiert auf dem großen, altehrwürdigen Lotus. Und das sieht man im Spiel auch wirklich sofort an, also Grafik und Spielmechanik sind quasi identisch und es gibt so ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr. Also man kann sich ein Fahrzeug aussuchen und die Strecken sind ein bisschen anders, aber ansonsten haben wir es hier wirklich mit einem echten Lotus-Klon zu tun. Also interessant, dass ihr das tatsächlich rausgehört habt, so ein bisschen. Also Rennspiel hatte ich ja eben gehört. Und genau, also das war quasi das Lotus für das Super Nintendo und jetzt könnte man sagen, naja, hätten sie auch einfach die Lotus-Reihe auf das SNES portieren können. Das war aber nicht so einfach möglich, denn es gab dann natürlich Lizenzrechte, die ja auch eng mit der Marke Lotus verbunden waren. Und für eine Portierung aufs NES wären hier spezifische Rechte gebraucht worden und das hätte Kosten verursacht und hätte lange gedauert. Und außerdem wollte man auch gerne technisch natürlich die Konsole hier voll ausreizen und hat dann tatsächlich auch für das Super Nintendo entwickelt und da nicht auf einer fremden Engine aufgesetzt. Und man hat sich tatsächlich auch versprochen, so ein bisschen globaleres Publikum anzusprechen. Also Lotus gab es auf dem Amiga und war in Europa vor allem ziemlich beliebt. Japan und die USA blieben da so ein bisschen außen vor. Also die wollte man jetzt hier so ein bisschen mit ins Boot holen und hat dann eben diese neue Marke, dieses neue Franchise Top Gear ins Leben gerufen. Ich habe das selber nie wirklich gespielt. Ich habe mal reingeguckt irgendwann mal. Ich habe so eine lange Liste von SNES-Spielen, die ich mir mal angeguckt habe. Aber ja, die Ähnlichkeit zu Lotus hat mir dann auch irgendwie den, ich will nicht sagen, den Spaß vermiest, aber da konnte ich auch gleich Lotus spielen eigentlich.
Also man kann das, wenn man das noch nachholen will. Ich habe das auch vor gar nicht so langer Zeit gemacht. Da gab es eine Collection. Mhm. Ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt, ob die Top Gear Trilogy oder sowas heißt für jetzt die aktuellen Konsolen und wahrscheinlich auch für den PC gerade. Das sind, glaube ich, Top Gear 1, 2 und das dritte hieß 3000 mhm. oder so. Es hat ein bisschen anderen Namen gehabt. Die sind da drinne, das kann man schon machen. Die waren so ganz solide portiert. Ich glaube auch mit Online-Multiplayer jetzt, wenn man darauf Bock hat. Das sind im Wesentlichen aber die alten Super Nintendo-Spiele. Die sind schon okay, aber es hat für mich auch nicht den gleichen Reiz gehabt wie damals. Die Lotus-Spiele fand ich Hammer einfach. Da war ich total drin auf dem Amiga, aber Top Gear später war nicht mehr das gleiche dann für mich.
Das ging mir auch so.
Aber ein super cooler Track. Also ich fand den klasse. Ich mochte das Instant. Also ich finde, der hat mich gleich abgeholt. Schönes, schönes Ding.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Das Stück stammt übrigens auch von einem alten Bekannten, den ich schon mal dabei hatte. Also Barry Leitch, hatte ich ja gerade gesagt. Der hat auch den Lotus 2 Soundtrack gemacht. Also auch hier war er wieder an Bord. Und der hat das zusammen mit diesem Japaner Hiroyuki Mizuno gemacht. Und dieser Mann Barry Leitch ist ja alter Veteran in der Szene. Hat damals in den 80ern wie so viele andere auch mit Demos angefangen und das hat ihm dann letztendlich auch den Weg so in die Industrie geöffnet und von ihm kommen noch ganz, ganz viele andere große Spielekompositionen. Ultima, da war er dran beteiligt, unter anderem, also nicht bei allen, aber bei einigen Teilen, ich glaube bei Ultima 5 war es, an der Kickoff-Reihe, an Supercars, Lethal Weapon und noch so ein paar anderen Dingern auf dem Super Nintendo hauptsächlich. Der zweite Mann, der Hiroyuki Mizuno, der ist ebenfalls schon lange dabei, über den habe ich allerdings nicht so viel zu erzählen, das ist ein bisschen gemein. Der hat allerdings lange für Kemco gearbeitet, das ist der Publisher hier von Top Gear, die übrigens einer der ersten Nintendo-Lizenznehmer gewesen sind. Und für die hat er auch super viel gemacht, hauptsächlich auf dem NES und dem Super Nintendo. Und ausgesucht habe ich es ehrlicherweise aus Not und Zufall, weil ich mal wieder nichts auf der Liste hatte. Also wir sind jetzt, glaube ich, in der 15. Folge oder so von diesem Format. 16, oder 16. glaube ich. Und irgendwann gelangt man dann so ein bisschen an seine Grenzen und hat alle Lieblinge schon mal dabei gehabt. Und dann guckt man so durch Listen und hört sich alles Mögliche an. Und das hier habe ich, genau wie du, Sebo, instant gemocht und dann auch direkt eingepackt. Ja, ganz fantastischer Soundtrack, finde ich.
Ja, aber da fühle ich dich. So geht's mir inzwischen langsam auch. Ich habe ja groß getönt. Geil, wir machen eine Musikfolge. Ich habe noch zwei Tracks übrig vom letzten Mal. Nee, ich hatte einen. Und das war jetzt nicht der, den ich genommen habe. Also der jetzt war auch so, okay, cool, das wollte ich mir schon mal bringen. Aber ich habe auch so das Gefühl, vielleicht gab es früher gar nicht so viele tolle Soundtracks. Oder ich kenne die alle nicht. Ich habe so langsam irgendwie alles, was mir am Herzen liegt, schon mal rangeholt.
Na doch, es gab schon ganz gute Soundtracks früher, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, deswegen machen wir das
ganz hier. Früher nicht.
Ganz früher nicht.
Ich hatte ja eine Atari ST, damit bin ich groß geworden. Ich kann mir mal anhören, dass das alles, vielleicht liegt's daran.
Das liegt garantiert daran.
Das war eingestehen.
Wobei du, dein Vater hatte doch dieses, wie war das, MIDI-Teil?
Den MT32, das Roland MT32 Soundmodul, das war natürlich göttlich, aber es hat ja leider nicht jedes Spiel unterstützt. Ja, das stimmt. Mensch, Markus, apropos geil, ich glaube, du bist jetzt dran.
Meinst du jetzt mich oder mein Stück? Nein, okay, beantworte das besser nicht. Ich präsentiere mein erstes Stück und das geht so. So.
Ich weiß es.
Ja, Tobi, ich weiß natürlich, dass du es weißt. Und ich hab's auch.
Was bedeutet das jetzt, dass du weißt, dass Tobi das weiß? Es ist ein Amiga-Spiel.
Ja, sehr gut hergeleitet, ja. Gut aufgepasst.
Ich hab's auch, um ehrlich zu sein, eigentlich sollte das mein zweites Stück sein, aber nach Tobis Stück eben gerade musste ich das tauschen.
Ja, ich hab mich mal
zu. Irgendwer eine Idee.
Finde ich am schwersten bisher von allen, die ich nicht kannte, das zu erraten, habe ich nicht so richtig eine Ahnung gerade. Könnte viel sein.
Ja, mein erster Gedanke war Forgotten Worlds, weil ich finde, das passt so. Aber wisst ihr, ist das richtige Spiel? Das ist, wo man die zwei Typen, die mit so Jetpacks quasi durch ins Weltall schweben und so man zusammenspielt. Das hieß doch Forgotten Worlds, oder?
Ja.
Wisst ihr, welches Spiel ich meine? Ja. Okay, aber das ist es nicht.
Nein.
Ja, dann, also das habe ich gedacht, dass es das wäre, aber einfach nur, weil ich dachte so, ja, das ist rockig und so ein bisschen düster, aber auch fetzig und die beiden sind muskelbepackte Space-Helden, das passt doch bestimmt irgendwie, aber dann wohl nicht, dann kenne ich es nicht, aber es klang gut.
Ja, finde ich auch, habe ich tatsächlich auch erst gestern, habe ich erst gestern gefunden, das Ding, ich habe lange gesucht nach meinem zweiten Stück. Philipp, hast du irgendeine Idee oder irgendeine tolle musikalische Analyse?
Welche Kirche ist
das? Die lasse ich mal im Dorf. Ich musste googeln, nein Quatsch, ich kann nur einen platten Gag anbieten. Ich habe gegoogelt, welches Spiel das ist und das ist natürlich Pinball Dreams 8, jetzt wird geheiratet. Ich kann nichts sagen.
Pinball Dreams hattet ihr sicher hier auch schon in irgendeiner Folge,
zweimal,
oder?
Schon, ja. Also Fantasies und Dreams, ja.
Ja. Tobi hatte das dabei und ich mochte das live nicht und hat mich hinterher sehr geschämt, weil das voll der geile Track ist und es tut mir auch ein bisschen leid. Ich glaube, da war ich einfach.
Seitdem ist da auch irgendwas kaputt gegangen, Sebo, ehrlich gesagt.
Welcher war es denn aus Dreams? War es Steel Wheel? Oder wie das hieß?
Wir hatten die Intro-Stücke dabei. Also Tobi genau, hatte die Intro-Stücke dabei. Die sind unfassbar gut.
Ah ja, okay.
Okay, also es hat außer Tobi keine Ahnung, nein.
Ich rate, es ist ein Shooter immerhin, dass ich irgendwas gesagt habe.
Also es wird auch geschossen, ja, aber es ist kein Shooter.
Philipp, eine Idee? Genre? Fabian? Genre?
U-Boot-Simulation.
Ich hätte eher so Run and Gun gesagt oder sowas in der Art 2D. Männchen läuft von links nach rechts und ballert ab und an mal.
Nee, tatsächlich nicht. Also es wird geballert. Tobi, möchtest du es auflösen?
Wenn ich darf?
Ja, klar.
Das ist Space Crusade.
Das ist korrekt.
Das Warhammer-Spiel?
Ja.
Tabletop-Umsetzung, genau.
Genau, das ist die Versoftung von dem Spiel, was bei uns hier in Deutschland als Star Quest bekannt war. Die in Anführungsstrichen Fortsetzung von Hero Quest, wenn das noch irgendwer kennt. Ich habe jetzt in der Recherche gelernt, dass das Ding in England tatsächlich immer schon, also auch das Brettspiel Space Crusade hieß und das bei uns einfach umbenannt wurde. Vielleicht, weil mit dem Wort Crusade keiner was anfangen konnte. Keine Ahnung. Das gab es auf den Plattformen Amiga, Atari ST, MS-DOS, Amstrad CPC, auf dem Commodore 64 und dem ZX Spectrum. Ich habe mir übrigens die Commodore-Version vorhin mal angehört.
Okay, krass.
Klingt tatsächlich nicht so geil.
Okay, also das gedacht.
Es gibt ja Stücke, ne, das hatten wir schon einmal. Ich sage nur Golden Axe. Mhm. Da ist die Commodore-Version anders und dadurch geiler. In dem Fall aber nicht.
Bei R-Type hast du doch auch komplett verschiedene Stücke, die auch geil sind, je nach Version.
Das stimmt. Das Ganze kommt von Gremlin, ist von 1992 und der Komponist ist, und darum habe ich es vorgezogen, Barry Leitch, den Tobi schon mal mit hatte. Und besagter Barry Leitch wurde 1970 in Schottland geboren und ja, Tobi hat das schon gesagt, hat in den 80ern mit dem Programmieren bzw. mit dem Musikmachen auf dem Computer angefangen, hat dann auf dem C64 gestartet, hat dann unter anderem bei Gremlin und bei Ocean gearbeitet und war an einigen echt großen Soundtracks auf dem Amiga beteiligt, war auf dem C64 und Super Nintendo auch wirklich groß. Der hat zum Beispiel, Tobi, ich glaube, du hast schon ein paar genannt, Hero Quest hattest du nicht genannt, da hat er die Musik gemacht, Supercars 1 und 2, Lotus 2. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, einer seiner bekanntesten und wichtigen Soundtracks ist wohl Top Gear auf dem Super Nintendo.
Ha.
Als hätten wir uns abgesprochen.
Stimmt, und übrigens, Hero Quest hatte ich auch schon mal dabei.
Ja, richtig, Hero Quest hattest du auch schon mal dabei.
Glaube ich zumindest.
Okay, jetzt muss eigentlich nur noch Fabian einen Komponisten dabei haben, den auch jemand anders hatte, weil da hatten Philippe und ich eine Kombi und ihr beiden hattet schon.
Also ich habe jetzt einen Komponisten gleich dabei, zu dessen Stück ich gesagt hätte, es ist schwieriger als mein erstes Stück. Das hat das aber keiner von euch gewusst vorhin. Und ich kann mir aus Details dieses Gesprächsverlaufs bisher ableiten. Ich bin mir zu 99% sicher, das wird jetzt jemand wissen, welches Stück ich als zweites gleich einspiele.
Na, ich bin gespannt. Bevor wir dazu kommen, wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, der Barry Leitch, man muss nicht zu Top Gear greifen, um ihn zu hören. Man kann auch zum Spiel Horizon Chase oder beziehungsweise Horizon Chase Turbo greifen.
Ah, nice.
Ursprüngliche Version, also das ohne Turbo, kam 2015 für iOS und Android und die Turbo-Variante kam dann für die damals aktuellen Konsolen, ich glaube 2018 war das, also PlayStation 4, Xbox One, Switch, da die ja alle abwärtskompatibel sind mittlerweile, kann man das auf modernen Konsolen spielen und das spielt sich wie ein modernes Lotus, wie ein modernes Top Gear. Also wenn man das in modernerem Gewand spielen möchte, so einen klassischen Arcade Racer, dann kann man durchaus zu Horizon Chase Turbo greifen. Ich habe das für die Switch, glaube ich. Hab's auch ein bisschen gespielt. Ist gar nicht schlecht. Kann man gut spielen.
Ich habe das für die PlayStation. Ich mag das gerne. Micha hat das damals empfohlen bei Instant Moin.
Ja, ich habe das auch. Ich finde das auch sehr gut. Habe ich irgendwie komplett vergessen gehabt, als wir eben über Lotus und Co. sprachen. Aber ja, es gibt ja auch moderne Spiele, die das imitieren. Und das so Horizon Chase. Und ich glaube, es gibt auch einen zweiten Teil mittlerweile. Die machen das tatsächlich ganz gut.
Ja, genau. Es gibt mittlerweile einen zweiten Teil. Hast du recht.
Und funktioniert genauso vom Prinzip mit so Checkpoints und so.
Genau, ah ja, genau. Cool. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich glaube, du kannst deine Karren aufrüsten, beziehungsweise hast dann verschiedene Autos. Aber ja, es hat so ein paar Quality of Life Features. Mhm.
Cool. Und es ist hauptsächlich türkis, pink und weiß.
Das ist ja nichts falsch dran erstmal.
Ich fand das super.
Welcher C64-Farbenmodus ist das?
Der Miami-Weiß-Modus.
So, Runde 1 haben wir hinter uns.
Ja, genau, dann sind wir mit der ersten Runde durch. Bevor wir es mit der zweiten Runde loslegen, hätte ich noch eine Frage an Fabian, die mich interessieren würde.
Gerne.
Wie bist du zu Stay Forever gekommen?
Also ich kannte Gunnar. Primär, Chris habe ich, glaube ich, nie so wirklich mal irgendwo getroffen. Gunnar war auch bei der GamePro ja anfangs involviert und ich kannte ihn einfach über Events, wo man sich mal getroffen hat über die Jahre. Ich bin aber tatsächlich ganz normal als Hörer und Fan dann dahin gekommen. Ich habe zu der Zeit auch schon anderswo bei Games Podcasts mitgemacht. Es gibt auch heute noch den Plauschangriff, den wir auch bei Rocket Beans produzieren. Das habe ich damals schon gemacht und habe aber häufig Stay Forever gehört und habe gedacht, ach, ich finde das super cool. Ich finde das auch toll, wie die das machen. Und jetzt haben die aber nur PC-Themen behandelt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hier, lass doch mal was zu Konsolenspielen bei euch machen. Dann haben wir so einen Testballon mit einer Folge gemacht. Das war zu Star Fox damals die erste Folge. Und das hat dann so gut funktioniert und wurde auch so positiv aufgenommen. Ist jetzt auch schon 8 Jahre fast her mittlerweile.
Krass.
Und jetzt haben wir auch schon 80 Folgen Super Stay Forever gemacht. Und das war einfach eine Erweiterung des Portfolios dann, aber hingekommen bin ich tatsächlich einfach quasi als Fan des Podcasts.
Okay, das gibt Hoffnung.
Wofür genau, Tobi? Willst du uns untreu werden?
Ja.
Entschuldigung?
Über Gameboy-Spiele sprecht ihr ja auch nicht. Also.
Doch, doch. Wir haben schon Pokémon behandelt, Mystic Quest, Kirby. Ich bringe die immer mit. Ich bin ja großer Gameboy-Fan auch.
Muss ich eine andere Nische finden, mit dem wir dann nochmal so einen Testballon starten.
Amiga, du könntest Amiga mit Gunnar machen. Den mag doch da keiner, oder?
Gunnar oder Amiga? Das klang ein bisschen gemein.
Das hast du gesagt.
Also Amiga finde ich gut, ja.
Ich finde das immer total verrückt, dass das echt 8 Jahre sind. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Für mich fühlt sich das dann wie 2 Jahre. Also ganz ehrlich, für mich ist so diese Videospielsparte bei Stay Forever ist für mich doch total frisch und neu. Also, oh, davon gibt's wieder eine neue Folge. Das ist ja dieses neue Format. Das ist echt krass. Also jetzt, wo du es sagst.
Lange her schon.
Irre. Ja, aber bei meinem Kopf, aber ich bin ja auch alt und irgendwie verlierst du ja so ein bisschen den Bezug zur Zeit, habe ich das Gefühl. So ganz viele Sachen, die es schon lange gibt, wie das ist doch vorletztes Jahr ist rausgekommen. Nee, das ist jetzt 7, 8 Jahre.
Und eine klitzekleine Pandemie gab es ja zwischendurch auch, die ist auch zusammengeschrumpft in Erinnerung auf so 6 Monate.
Stimmt. Zeit genug, Cyberpunk zu spielen.
Fabian ist quasi der Ron Wood bei Stay Forever, wer die Rolling Stones kennt. Ron Wood ist der Neue, der aber auch schon irgendwie seit den 70ern, glaube ich, dabei ist. Also.
Ja.
So, wo wir schon bei Fabian sind, dann hau raus. Du darfst eine Runde 2 einleiten mit deinem super einfachen Track.
Ja, ich habe extra nochmal geswitcht auch für euch. Ich hatte nämlich eigentlich noch ein Spiel, was aus Japan gekommen wäre, wo auch die Heimcomputer-Version für die westlichen Heimcomputer alle ganz anders klangen. Aber das war mir jetzt thematisch zu ähnlich zu dem, was wir gerade besprochen haben. Deswegen jetzt der besagte andere zweite Track, von dem ich auch glaube, jemand von euch wird den kennen. Ich werde den jetzt einmal hier euch vorspielen.
Ich bin gespannt.
Ja, das war das gute Stück. Ich habe schon gesehen, Markus, du hast eine Ahnung, was das ist, oder du weißt es.
Soll ich es schon sagen?
Nein!
Nein, aber vielleicht wisst ihr es auch alle tatsächlich.
Ich weiß es nicht. Ich dachte erst, das wäre Commander Keen, aber ich dachte mir, Commander Keen ist gar nicht so Markus und Tobis Ding. Aber es hatte sowas Commander Keeniges am Anfang, dieses leichte, liebige, ich kann das schlecht pinnen, aber es ist, dann war es zu gut vom Track her für die Adlib-Musik, die bei Commander Keen hauptsächlich lief.
Ich gehöre nicht zu den 99%, leider. Ich würde gerne dazu gehören, aber hat mich komplett abgeholt natürlich. Also ich mochte das Stück sehr, sehr gern. Und dieses laid-backige, entspannte, bisschen banale teilweise, aber super gefällige. Also das holt mich komplett ab, fand ich sehr, sehr geil. Aber ich nehme an, es kommt vom Amiga.
Nee, tatsächlich nicht. Ich sag das mal als Tipp, es kommt vom Mega Drive.
Ja, ich habe eine Idee.
Also fairerweise muss ich sagen, es ist fast unmöglich, sich von dem Stück hier abzuleiten, was für ein Genre das ist,
stimmt,
wenn man das nicht kennt, weil...
Jetzt, wo du Mega Drive gesagt hast und Markus ist auch sofort...
Der Name der Spielreihe wurde auf jeden Fall schon mal gedroppt hier heute Abend. Deswegen dachte ich, das ist euch allen ein Begriff wahrscheinlich.
Oh. Ja, ja, okay, dann habe ich's.
Ja, dann... Stimmt. Ah, das ist das der Level, ist das hey,
warte,
der...
Warte, ich bin extra rausgelaufen, weil ich muss jetzt mal ganz kurz meine Mütze wechseln. So, jetzt bin ich bereit für diesen Track.
Das Spiel, aus dem das stammt, das habt ihr wohl noch nicht hier behandelt?
Nee, wir haben nur die Neuauflage behandelt.
Wir haben Teil 4 mal behandelt, ja genau.
Ah. Ja, übrigens ein saugutes Spiel. Also das hat mir irre viel Spaß gemacht. Nee, die alten nicht.
Ja, für die, die das jetzt gerade nur hören können, Markus hat seine Streets of Rage-Kappe aufgesetzt. Es handelt sich um Streets of Rage 2. Das Stück Slow Moon, komponiert von Yuzo Koshiro. Der hat damals den Soundtrack gemacht mit seinem Kollegen Motohiro Kawashima. Und das ist so einer der Kult-Soundtracks tatsächlich auf dem Mega Drive. Die beiden haben sich sehr damals von zeitgenössischer Musik inspirieren lassen. Die sind viele Clubs gegangen, haben so den aufkommenden Techno gehört, aber auch Sachen wie EDM oder Funk, Breakbeat. Solche Sachen spiegeln sich in dem Soundtrack wieder, der wirklich wahnsinnig vielfältig ist. Also die haben auch sehr clever die Audio-Hardware ausgenutzt, das Mega Drive, und ganz viele unterschiedliche Stücke gemacht, die man gar nicht assoziieren würde mit, da laufen Leute rum und verprügeln andere Leute, weil das oft sehr entspannte, eher auch positive und gefällige Stücke sind. Aber in der Kombination dann zu diesem Spiel macht das auf jeden Fall für mich mit den Reiz und auch die Qualität von Streets of Rage 2 aus. Also ich bin da relativ schnell tatsächlich drauf gekommen, als ihr mich gefragt habt von wegen, hey, willst du mal bei uns bei einer Musikfolge vorbeikommen? Dann habe ich auch auf die Gefahr hin, dass ich dachte, ihr habt das schon mal behandelt, habe ich gedacht, dann nimmst du mal Streets of Rage 2 mit, weil ich höre mir das wirklich sehr, sehr gerne an.
Ja, das ist ein ganz fantastischer Soundtrack. Ich habe ja eine Liste, die haben wir ja, glaube ich, alle. Also Tobi hat die auf jeden Fall mit Tracks oder Spielen, aus denen wir gerne mal Tracks rausziehen möchten. Und Streets of Rage 2, Yuzo Koshiro ist sowieso einer, den ich super cool finde. Ich habe das Ding sogar auf Vinyl. Also den Soundtrack habe ich mir mal auf Vinyl gekauft, weil ich den so cool finde. Bei dem Track, der erinnert mich noch ein bisschen an den ersten Teil. Es gibt dann ja eher so den jeder kennt, weil erster Level, der eher technoid ist, den ich viel mehr mit dem zweiten Teil assoziiere. Ich finde, der hat wie dieses Laidback, dieses langsam funkige, was noch sehr viel besser zum ersten Teil passt, finde ich. Aber ist insgesamt ein toller Soundtrack.
Ist das die Stage, wo sie da in dieser Bar sind?
Ist eine gute Frage. Habe ich jetzt tatsächlich nicht nur mal verifiziert. Ich habe einfach den Soundtrack nochmal aufgemacht, aber es könnte, ich glaube, dass dem ist so, dass es in der
Ich hoffe
Bar
nicht.
Ist.
Ich wollte jetzt gerade meine Ehre retten und sagen, tut mir erstmal leid für den Commander Keen-Vergleich. Ich schäme mich jetzt in Grund und Boden. Das ist natürlich ein bisschen weiter weg. Und ich glaube nämlich, das ist der Jahrmarkt-Level, oder? Das ist doch der, wo man am Anfang durch den Jahrmarkt geht und später gegen das Alien kämpft, da in dem Innenraum.
Ich habe so oft gespielt, ich kann es nicht sagen.
Ich kann es auch nicht sagen.
Ich weiß es nicht mehr.
Du bist hier der Experte, Markus. Du musst das wissen.
Tut mir leid, ich hab das Cappy, aber ist ja auch das Cappy vom ersten Teil.
Das Shirt passt auch nicht, ne? Das ist klar, dass du das nicht wissen kannst.
Nee, kann ich gar nicht wissen. Ich habe kein Streets of Rage Shirt.
Du hast doch bestimmt irgendwann Geburtstag in Ender Madness.
Jo.
Oder der Weihnachtsmann bringt dir eins mit.
Yes. Ja, geiles Stück, richtig, richtig cool. Also, das freut mich auch, dass du als Nintendo-Kind auf meine Seite rüber gewechselt bist für einen Track. Das finde ich echt cool.
Ja, mittlerweile kann man das ja differenzierter betrachten. Es gibt ganz viele Mega Drive Spiele, die ich toll finde. Also ich war Lager Amiga versus Atari ST. Atari ST Leute fand ich immer weird. Und ich war auch Super Nintendo und fand die Mega Drive Spiele immer komisch. Aber heutzutage würde ich auch sagen, Mega Drive ist cool. Mit Atari ST ganz ehrlich eingeworfen. Hat der auch coole exklusive Spiele gehabt, die der Amiga nicht hatte? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube ganz wenig. Ich glaube, der hatte Starglider.
Ballerburg.
Und Ballerburg ist aber auch der Shit. Also da kann man nichts
gegen sagen. Ja, stimmt schon.
Ballerburg ist super. Ich glaube, hatte der Bratakas und das gab es nur auf dem Atari. Der Bratakas war ein Multiplattform-Titel.
Du denkst dir doch einfach random Namen aus gerade. Oder wie heißt dieses
Bratakas? Bratakas, das war damals, das sollte dieses Überspiel werden. Da hatten sie riesig viel Werbung für geschaltet. Und ich habe das mit meinem Vater immer gespielt. Und der konnte nicht so gut Englisch. Und wir hatten beide keinen Plan, was man da macht. Und das war so ein Side-Scrolling-Action-Adventure-Hybrid, wo du auf so einer Weltraumstation warst.
Ist das nicht von Psygnosis?
Nee, das ist nicht von Psygnosis, glaube ich. Wenn ich mich, kann auch sein, dass ich mich irre, es hat so ein Design wie Psygnosis vom Cover her, aber du konntest so Leute, die hatten alle ein Eigenleben und die haben gemerkt, wenn du irgendwie wen umgebracht hast und der hat dich dann verfolgt, das war super cool. Mhm. Ich glaube, Sundog, gab es das noch auf dem Atari ST? Jetzt guck nicht Bratakas. So, ihr könnt das ja nicht sehen.
Sundog, random mehr kann's doch nicht mehr werden.
Ey. Nein, Sundog war ein total cooles Weltraumsimulationsspiel. Du hattest halt so ein eigenes Raumschiff, das konntest du komplett ausbauen mit so Interieur und verschiedenen Maschinen und Triebwerken. Und dann konntest du auf Planeten landen, Handel treiben, da kämpfen. Das war schon geil. Das sah grafisch jetzt nicht so super aus.
Aber Bratakas, kein Exklusivspiel. Ich habe gerade mal gegoogelt und es ist von Psygnosis.
Ah, verdammt. Ja, da erzähl ich natürlich nur Quatsch. Machen wir lieber schnell weiter.
Bevor du noch mehr Quatsch erzählst.
Sebo, erzähl doch noch mehr Quatsch. Du bist dran.
Na gut, dann springen wir zu meinem nächsten Titel. Der ist, glaube ich, sehr gefällig. Ich freue mich, wenn ihn jemand kennt. Der ist sogar 27 Jahre alt, wenn ich mich jetzt nicht wieder verrechnet habe. Und der klingt so.
Fetzig.
Also ich glaube, Sebo gewinnt die heutige Folge.
Richtig cool.
Also ich dachte erst, du hast vielleicht gedacht, dass wir so eine TV-Themes-Folge aufnehmen und hast die Chef-Intro-Melodie genommen.
Oder dritte Staffel Starsky und Hutch.
Klang auf jeden Fall hart nach 70s Action-Buddy-Detective-Serien-Soundtrack. Ich habe irgendwie ganz kurz mal an Noah Lives Forever gedacht, aber das ist, glaube ich, eher noch 60er als 70er.
Guter Tipp.
Aber nee, so richtig pinnen kann ich es nicht.
Klingt auch irgendwie nach 90ern, die nach 70ern klingen. So ein bisschen Yoko Kanno meets Propellerheads.
Wie man sich in den 90ern vorstellt, wie die 70er geklungen haben müssten.
Ja, genau.
Noch eine Schippe drauf, damit es auch wirklich nach 70er klingt. Ja.
Also ich finde, wenn wir bei Spielen bleiben, die dieses Buddy-Cop-Duo irgendwie haben, ich hätte jetzt an Sam & Max gedacht, das wird aber von den 27 Jahren her nicht passen.
Bei Sebo schon.
Es gab aber eine Serie, glaube ich auch, die könnte hinkommen, dass die Ende der 90er irgendwann kam. Aber es ist es ja ein Spieleding, es ist auch nicht Sam & Max, ne?
Es ist nicht Sam & Max, nein. Aber 70er Jahre kann man im Hinterkopf behalten, Buddy-Cop-Doom vom Vibe her vielleicht auch. Markus, hast du eine Idee?
Boah, ey, GTA?
Es hat mit Autos zu tun.
Also ich meine natürlich das originale GTA, ne? Nicht drei oder so, sondern die alten Top-Down-Dinger.
Police Quest oder sowas?
Es ist nicht Police Quest, aber das würde natürlich passen mit Autos.
Und Sierra und Sebo.
Aber Police Quest spielt nicht in den 70ern.
Ja. Larry.
Das ist auch nicht aus Larry. Und wo kommt denn Larry die Polizei vor? Oder besonders viele Autos?
Ja, hast ja recht.
Okay, kann ich noch einen Tipp geben? Es ist ein PC-Spiel.
Es ist ein reines PC-Spiel, da gab es das auch für andere.
Ich glaube, es gab eine... Ich weiß nicht, ob es eine PlayStation-Umsetzung gab. Das müsste ich nochmal eruieren. Ich hatte das jetzt auf dem PC verortet. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das schneiden wir raus, wenn ich mein eigenes Spiel nochmal schnell recherchiere, um euch den richtigen Tipp geben zu können. Soweit ich weiß, war das eine Plattform... Oh, what the fuck? Windows und Nintendo N64?
Oh, da gibt's keine so große Schnittmenge. Das müssten wir eigentlich rauskriegen.
Das ist ja mal krass.
Vigilant 8.
Es ist nicht Vigilant 8, aber das war auch geil. Okay, soll ich es auflösen? Da wollt ihr das ein bisschen im Dunkeln stochern und ich fühle mich so, haha, keiner weiß es.
Es gibt generell nicht viele N64-Spiele. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Muss noch ein, zwei Tipps geben.
Okay, also es hat diesen 70s-Vibe. Es sind Autos. Die Autos kann man bearbeiten. Die können Waffen bekommen. Raketenwerfer, Maschinengewehre. Es hat einen sehr polygonigen Stil. Also es hat Texturen, aber es hat so einen, so Polygon-Style. Gerade in den Zwischensequenzen auch. So, warte mal, ich guck nochmal nach. Nicht, dass hier Quatsch steht, das kann doch gar nicht sein. Nee, also Windows und N64, das kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Also nicht, dass ich euch jetzt hier auf die falsche Fährte führe. Bleiben wir mal bei PC.
Hast ein relativ brutales Spiel, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Nee, so brutal ist es nicht. Also man schießt schon so andere Autos ab und die explodieren dann auch und bestimmt sterben die Insassen, aber das wird jetzt nicht zelebriert. Okay, also 70er Jahre Setting. PC-Spiel, pimpbare Autos, Polygon-Grafik, man fährt viel durch die Wüste.
Ich glaube, also ich komme nicht drauf, glaube ich.
Nee.
Okay. Es ist Interstate 76. Und alle so, ach, Interstate.
Ah, Interstate 76.
Ah, klar. Ja, was? Also ich habe davon noch nie gehört. Einer von den anderen?
Den Namen ja, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, das gibt's nicht fürs N64.
Nee, ich glaube auch, da hat uns Google belogen. Also Vicky sagt auch nur Dings, ich habe jetzt vielleicht zu vorschnell geguckt. Wow, ey, das ist die Folge, wo ich mich für alles schäme, was ich sage.
Ich hätte alles gewusst, hättest du keine falschen Tipps gegeben.
Ey, weißt du, Sebo, da haben wir einmal Besuch, ne? Einmal haben wir Besuch. Sehr unangenehm.
Okay, also, das ist Interstate 76 und das ist total geil. Und es ist schade, dass ihr es alle nicht kennt. Ich hatte mir damals tatsächlich sogar das Original gekauft, auch wenn es auf meinem PC ganz schön geruckelt hat. Und im Endeffekt ist das in so einem, ja, 70er Jahre Blaxploitation-Vibe schwingt da so mit. Alles ein bisschen trashy, alles ein bisschen over the top. Und es geht halt um, ja, Vehicular Combat. Das Ganze ist mit der, und ich glaube, da würde sich Gunnar freuen, mit der MechWarrior 2 Engine gebastelt worden. Und ja, geht darum, man hat diverse Einsätze und verfolgt Bösewichter und fährt mit seinen coolen, gepimpten Autos durch die Gegend und kann sich die verändern. Da können Maschinengewehre dran, Raketenwerfer, sonst irgendwas. Und es hat so eine texturierte, sehr polygonige Grafik noch. Und ich habe das damals unheimlich gerne gespielt. Es war knackenschwer, soweit ich mich erinnere, weil man auch auf Benzin und Munition achten musste. Und das war dann, wenn man nicht gut war oder nicht flott war, ziemlich schnell alles alle. Und ich habe es irgendwann nochmal wieder gespielt und war dann nicht mehr so gut. Und ich habe es mir jetzt, nachdem ich das nochmal gefunden habe, auf GOG gekauft und habe mir fest vorgenommen, das nochmal zu spielen und das dann alles zu knacken. Mal gucken, wie weit ich da komme. Und es hat ein extrem geiles Intro. Und eigentlich müsst ihr euch das in der Folge angucken, weil das passt halt auch wie Faust aufs Auge zu dieser Musik. Und das hätte ich letztes Mal mitgebracht. Das war mein Track 3, falls irgendwas für meinen Tracks vorkommt. Und das hatte ich noch in der Hinterhand. Und abgesehen davon, dass das ein tolles Spiel war, ist, es gibt noch einen Nachfolger, Interstate 82, war ich ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, wer den Soundtrack gebastelt hat. Ich lese euch das jetzt vor, weil ich habe mir das nicht auswendig merken können. Und zwar ist das eine zusammengeworfene Band, die sich nur für diesen Soundtrack gegründet hat, unter dem Namen Bullmark. Und besteht aus Aaron Salazar am Bass, der bei Third Eye Blind später gespielt hat. Mhm. Brain von Primus ist am Schlagzeug. Tom Costa von Santana ist am Keyboard. Und von Spearhead, sagt mir das nix, ist David Sewell an der Gitarre. Die Bläser wird von Lee Harris von The Ritz bedient. Und John Bendick von Starpoint ist an den Percussions. Und das ist so eine, ja, Best-of-Band. Die hat einen kompletten Soundtrack gebastelt für das Spiel. In diesem 70er-Jahre-Vibe. Und ich fand das überraschend, als ich das rausgefunden habe. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen überraschen. Und ich bin jetzt lieber ruhig, ich mich hier um Kopf und Kragen rede, wieder lauter Sachen erzähle, die so gefährliche Halbwahrheiten sind.
Also mir hat's sehr gut gefallen. Ich kann's auch nicht. Schöne neue Info für mich gewesen.
Ja, ich fand's auch richtig gut. Wie gesagt, ich denke, du hast diese Folge gewonnen.
Ja, ich fand das auch nach den TV-Themes irgendwie ganz cool. Also ich hatte das und dachte, Mensch, das kann man damit echt verwechseln. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ja, damit habe ich meinen zweiten Track verballert und dann schießt Tobi sich jetzt ein, wenn ich's richtig.
Nee, erstmal Philippe.
Oh, boah, ey, Leute, ganz ehrlich, ich gehe jetzt. Okay. Gut, dann reiche ich die Lanze weiter an Philippe und hülle mich in Schweigen.
Nachdem wir jetzt den Funk, den ganzen Funk und nichts als den Funk gehört haben, driften wir komplett ab in eine andere Stilistik.
Ach, war das schön, Philippe.
Mhm, da schließe ich mich an.
Das war wirklich toll.
Ja.
Ich kenn's aber nicht, glaube ich. Ich hatte so ein paar Ideen. Ich war erst direkt so auf einem N64-Film, muss ich sagen. Also von der Instrumentierung habe ich das direkt irgendwie aufs N64 geführt. Dann hatte ich so Kingdom Hearts-Vibes zwischendurch. Dieses epische, fantasievolle, so Prog-Rock-Anleihen, sowas Verkopftes irgendwie drin gewesen, fand ich. Und ich habe mir auch eingebildet, dass ich das kenne, aber ich glaube, das habe ich mir wirklich nur eingebildet. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das kennst du tatsächlich.
Also es kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Was meint ihr denn so?
Man kommt schwer drumherum. Wenn man schon mal ein N64 gesehen hat auf dem Foto oder so, dann muss man, glaube ich, das auch schon mal gesehen oder gehört haben.
Dann muss es ja eigentlich bei Mario 64
oder ein Zelda. Ich hätte jetzt gedacht, das ist also eine typische, wir gehen jetzt schlafen, Rollenspiel. Also Japano-Rollenspielmusik, der mal so seinen Camp aufbaut und die Augen gehen zu, so. Das war so meine erste Assoziation. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist doch bestimmt die Opernszene aus Final Fantasy VI. Aber die klingt ja ganz anders. Und
aber wieso dachtest du das, wenn sie ganz anders klingt?
Wenn es N64 ist, da kenne ich mich ja leider gar nicht aus, dann und es ist nicht Mario, dann muss es ja Zelda sein.
Fabian löst auf.
Ich freue mich dann natürlich, Philippe, dass du das mitgebracht hast. Das hast du bestimmt als kleinen Gefallen für mich gemacht, weil du gewusst hast, das kennt der Fabian, da kann er gleich was zu sagen. Also Zelda stimmt, das ist das Main-Theme von Ocarina of Time und für mich so eins der Musikstücke, wenn das losgeht, da hast du einfach sofort die Szene im Spiel vor Augen. Das ist nämlich gleich das Titelbild, wo in einer Animation im Hintergrund Link auf Epona durch die Steppe von Hyrule reitet und der Tag anbricht. Das ist damals sehr beeindruckend gewesen, weil es ja diesen kleinen Open-World-Abschnitt hatte, in dem man unterwegs ist und diese Klaviernoten, die da langsam einsetzen, während die Nacht zu Ende geht und ein neuer Tag in Hyrule anbricht. Das brennt sich sehr gut ein, wenn man das Spiel mal gespielt hat irgendwann. Also sehr schöne Auswahl für die Bissen, ganz toller Klassiker auf jeden Fall.
Auch ultra cinematisch, hast du ja gerade so beschrieben, wie da die Kamera fährt und wie sehr das einfach langsam erzählt in totalen und in super Nahaufnahmen, was man sonst in dieser Third-Person-Perspektive gar nicht hat, wo es sehr starr die 5 Meter hinterm Charakter bleibt, hast du gar nicht. Das ist wirklich sehr stimmungsvoll und erzählerisch.
Ich finde es schön, dass ich meiner Linie treu bleibe und damit assoziiere, dass es ein Schlafengehen-Lied ist, werde einig dabei der Tag.
Neben dem Gefallen, den ich Fabian einerseits tue, dass er das gut erraten kann, tue ich Fabian einen anderen Gefallen, uns nicht so lange ertragen zu müssen, denn ich habe gar nicht so viel dazu erzählen. Also zu Zelda muss man, glaube ich, nicht viel sagen, zu Koji Kondo muss man auch nicht viel sagen. Ich spiele das Stück aber trotzdem noch mal einmal ganz kurz an, damit wir es ganz frisch im Ohr haben. Jetzt haben wir es einmal frisch im Ohr und jetzt vergleichen wir es einmal kurz mit etwas anderem aus dem Jahr 1800, was war das, 88 oder
so? Schieß mich tot.
Lass mich kurz gucken. 1888 dachte sich Erik Satie, lass mal ein bisschen Gymnastik machen. Gymnopädie numero 1, sagte der Herr. Und das Ganze kennen wir aus der Fernsehwerbung und es klingt folgendermaßen.
Bestimmt nur eine Versicherung.
Der Fels in der Bandung oder so. Wie ist der Typ nochmal?
Genau. Ganz klassischer Fall von gut geklaut, ist halb gewonnen. Hat er sich an den Größten bedient und es so weit verändert, dass man sagen konnte, hast eine super Hausaufgabe abgeliefert.
Ist aber ein wirklich schönes Stück. Also ich kannte es ja nicht und ich fand das gleich toll. Also fand das richtig, richtig schön.
Ja, also das muss man auch erstmal im Kopf haben und dann muss man auch die Fähigkeiten haben, das so gut auf Zelda umzumünzen, dass es funktioniert. Ist überhaupt nicht abträglich, dass er sehr, sehr inspiriert war. Das ist halt nicht Cover, sondern Tribute.
Ja, kam mir auch direkt bekannt vor.
Ich hab's gegoogelt übrigens, württembergische Versicherung. Sebo hatte recht.
Ja, sag ich doch.
Wusste es doch. Oh Mann.
Von 1992. So, nur der Vollständigkeit halber.
Ja, das war mein Häppchen für zwischendurch, um schnell voranzukommen in der zweiten Runde. Ich gebe weiter.
Okay, dann bin ich, glaube ich, an der Reihe. Mein nächstes und letztes Stück für heute Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen überlegt. Eigentlich wollte ich ein anderes Stück nehmen. Also ich hatte noch zwei in der Hinterhand und eigentlich wollte ich ein anderes nehmen. Aber ich habe so im Verlauf der Sendung, gerade so in den letzten 10 Minuten, mir gedacht, nee, komm, switch den nochmal rüber. Und ja, ihr werdet gleich hören, warum.
Kennst ohne Voice-Over nicht wieder.
Ja, und ich dachte mir, warum denn nicht?
Tobi, hatten wir im Vorfeld nicht uns darauf geeinigt, uns nicht zu sehr an Fabian anzubiedern?
Aber wir haben es doch alle erkannt, oder? Jetzt habe ich doch in euren Reaktionen abgelesen, dass ihr das alle kennt.
Ja, schon.
Ich will es gar nicht als Erster sagen, weil am Ende ist es noch falsch, was ich denke. Was ist, also ich glaube, ich kenne das natürlich schon. Das
ist die Gammon-Werbung.
Das war auf jeden Fall mein Mario. Ich hatte ja gar keine Konsolen. Ich durfte ja nicht, weil ich hatte ja schon einen Atari und meine Eltern fanden das reich. Und deswegen gab es für mich kein NES, kein Mega Drive und auch erst recht kein Super NES. Aber das Spiel gab's und das ist ja im Endeffekt ein recht frecher Mario-Klon. Wenn ich jetzt richtig liege, glaube ich, keine Ahnung. Und ich weiß nur noch, dass mich als Kind das Cover sehr fasziniert hat, wo diese blonde Frau hochspringt und offenbar kein BH trägt. Ihr kennt das Cover, oder? Nicht, dass ich jetzt wieder komisch angeguckt werde. Alle kennt das Cover, oder? Wo sie so hochspringt?
Weiß nicht, ob ich jemals irgendein Cover von C64 oder Amiga-Spielen gesehen habe. Weiß gar nicht, ob mir klar war als Kind, dass diese Spiele auch verkauft wurden tatsächlich.
Es waren immer nur so Aufkleber mit Kuli beschriftet. Ne?
Die waren einfach da.
Bei uns hat die immer unser schwedischer Nachbar mitgebracht.
Okay, also wir alle kennen das Stück natürlich. Weiß denn jeder, aus welchem Spiel dieses Stück stammt? Schon, sehr gut. The Great Janus ist das natürlich. Ich dachte mir, wenn wir schon Fabian hier im Podcast haben, dann machen wir es ihm doch auch so gemütlich wie möglich. Und womit könnte das besser gelingen als mit dem Stück? Und weil wir gerade schon so von Gefallen gesprochen haben mit dem Stück davor, was Philippe dabei hatte, dachte ich, komm, da setze ich noch mal einen drauf.
Ach, das müsst ihr aber nicht. Ich freue mich auch, wenn ich mal was nicht weiß, da lerne ich noch was. Great Genesis, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Sebo, eben weil bevor wir Konsolen hatten, also bevor wir ein NES im Haus hatten, da musste ich ja auch damit leben, dass ich kein Mario spielen konnte. Und Genesis, das war eben der Satz, den man dafür hatte und war auch kein schlechter. Ich mochte das Spiel gerne, das war auch gut gemacht.
Ja, ist auf jeden Fall, um das noch mal so ein bisschen komplett zu machen, es mag ja so ein, zwei Leute geben, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen oder nur so vom Hören sagen. Also das ist 1987 erschienen auf dem C64. Es gab dann auch Umsetzungen für den Amiga und für den Schneider CPC und ist, wie ihr schon alle richtig gesagt habt, natürlich ein Mario-Klon, also somit ein Jump'n'Run. Und das unsterbliche Ding kommt von Chris Hülsbeck aus der Zeit, als er noch bei Time Warp Productions gearbeitet hat. Und es wurde von Rainbow Arts gepublished. Und da brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber reden, denn ja, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, der hat auch von Genesis das schon mal gehört, also von dem deutschen Super Mario Klon. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, denn das Spiel mit ja all seinen Facetten gleicht der Vorlage ja schon wirklich fast 1:1. Ich glaube, der erste Level ist sogar komplette Kopie von Super Mario Bros. Das natürlich mit Kalkül, aber ich glaube, allein die Entstehungsgeschichte von dem Spiel würde wahrscheinlich für einen eigenen Podcast ausreichen. Deswegen will ich das hier auch gar nicht so breit treten. Ich habe gerade von Chris Hülsbeck gesprochen. Der Mann ist ja nun absolute Legende. Ich glaube, auch kaum jemand hat Computer- oder Videospielmusik so geprägt wie er. Und dank ihm verbinden viele Generationen und ich auch, also ganz, ganz, ganz viele warme Erinnerungen an so die frühen ersten Begegnungen mit den ersten Computerspielen. Und ja, auch allein über Chris Hülsbeck wäre wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge eher angemessen. Von daher ratter ich mal so ein, zwei Stationen seiner Karriere runter. Also der hat mit 12 angefangen, Musik zu machen auf der Orgel, dann am Schlagzeug, später dann mit seinem ersten MIDI-Synthesizer. Und in der Zeit hat er dann auch ja erstes Interesse gehabt an Heimcomputern, vor allem am C64. Da hat er dann auch seine ersten Stücke entwickelt. Und zwangsläufig ist er dann irgendwann in der Industrie gelandet, genauer gesagt bei Rainbow Arts, wo er dann ganz große Hits wie To Be On Top, Katakiss oder auch eben Diana Sisters entwickelt hat. Und Ende der 80er hat er sich dann ein bisschen mehr auf den Amiga konzentriert. Und auf dem ist dann wohl, zumindest meiner Meinung nach, sein größtes Werk entstanden, nämlich der Soundtrack zu Turrican. Auch das wäre wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge wert. Und er hat dann später noch die Firma oder das Unternehmen Kaiko mitgegründet. Und auf dem sind dann auch Spiele wie beispielsweise Apydia oder Apaidia, heißt das wahrscheinlich korrekterweise, entstanden. Und heutzutage ist er in die USA übergesetzt, wenn ich es richtig nachvollzogen habe, hat ein eigenes Label gegründet, schon vor einiger Zeit, Sysonic oder so hieß es. Und ja, also alle anderen Fragen, die wir an ihn haben, die stellen wir ihm dann vielleicht persönlich, wenn er mal bei uns ist. Irgendwann vielleicht.
Ich weiß noch von Turrican 2, das war das Intro, ich fand den Track so fantastisch. Das habe ich teilweise bei mir im Kinderzimmer einfach gestartet und dann lief das einen halben Tag. Also dann wurde ich dann stand der Grund und dann lief dieses Intro, weil ich die Musik so toll fand. Und das Intro war ja auch toll. Das hatte ja auch so einen leichten Anime-Stil, das war ja auch so gezeichnet. Und ich hatte ja nichts. Das gab's ja nicht in Deutschland. So Animes bist du ja nicht reingekommen, so am Anfang Mitte der 90er. Und das hat einen ganz großen Eindruck hinterlassen. Ich weiß auch noch, also ich habe irgendwann Mitte der 90er, Ende der 90er, man macht sich ja so Playlists, meine ersten selbstgebrannten Audio-CDs gehabt und da war immer Turrican 2 als Tracker mit dabei.
Sehr geil. Ja, ich find's auch ganz schön witzig, weil Philippe vorhin meinte, ohne das Voice-Over erkenne ich's nicht. Also mittlerweile verbindet man, also wenn man Stay Forever Hörer ist und ich höre das schon, nicht jede Folge, aber habe schon ein paar Folgen gehört. Und mittlerweile verbindet man tatsächlich so ein bisschen dieses Voice-Over auch mit diesem Stück und vermisst es schon fast, wenn es dann mal nicht kommt.
Ja, total.
Das ist auf jeden Fall ganz abgefahren. Und da hätte ich noch eine Frage an Fabian bei der Gelegenheit. Weißt du eigentlich, wie es der Track ins Stay Forever Intro geschafft hat?
Boah, ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich das schon mal gefragt bei Chris oder Gunnar. Dann habe ich es wieder vergessen. Okay. Ist durchaus im Bereich des Möglichen, weil ich könnte es dir jetzt gerade nicht so richtig tatsächlich sagen an der Stelle. Müsste ich jetzt live in Slack Ihnen fragen gerade und gucken, ob er antwortet. Ich beantworte es euch beim nächsten Mal. Haben wir noch einen schönen Cliffhanger dann nachher. Okay.
Cool, dann sage ich meine Version, die ich gehört habe, nicht.
Okay, dann können wir die nächstes Mal abgleichen.
Ja, cool.
Es bleibt spannend.
Ja, wir machen jetzt einen mega Spannungsbogen.
Zu Markus' nächstem Stück, würde ich sagen.
Ja, das wird jetzt, glaube ich, ein Selbstläufer. Also bei mindestens 2 bis 3, vielleicht sogar 4 von euch, glaube ich, dass sie das erkennen werden.
Bin wirklich sehr gespannt. Du hast dich ja im Vorfeld ein bisschen ausgeheult, dass du keine Einfälle mehr hast, gar keine Ideen.
Ja, das habe ich schon länger und das war auch das Stück, wo ich gedacht habe, Tobi, da könnten wir uns doppeln, weil du das vor einiger Zeit mal erwähnt hast. Ich teile das einfach mal mit euch und zwar geht das so.
Ja,
ja.
Sehr schön. Sehr, sehr schön, Markus.
Sebo und Philippe haben grimmiger und überlegender geschaut, als ich gedacht hätte.
Ja, also Freunde, Das muss sitzen.
Ich hätte jetzt gedacht, also am Ende dachte ich, das ist ein Gameboy-Track, so, weil das so simpel runtergefahren wurde und so ein bisschen dückelig war. Ich hätte jetzt gedacht, irgendein Castlevania-Track, aber das passt halt so von der Stimmung her. Aber ich habe das Castlevania Adventures auf jeden Fall vom Gameboy gespielt. Das klang anders. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt einfach nur getippt, Side-Scroller und so eine Gothic-Stimmung irgendwie. Es klingt so nach Gräbern. Dieses dö, hatte dieses, finde ich, diesen Friedhof-Vibe. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich.
Das ist nicht so schlecht.
Philippe, stocher du doch mal im Trüben.
Da weiß ich auch nicht, was ich da noch stochern soll. Heute bin ich absolut blank, wie eigentlich auch schon die letzten Male. Anscheinend wird's wirklich für mich obskur. Ich fand's interessant, dass es am Ende irgendwelche Latin-Einflüsse gab, was dann so gar nicht zu diesem Vampir-Ding passt. Also irgendwelche kubanischen Bassbewegungen. Aber das machen Japaner gerne mal. Und wenn ich mich nicht irre, könnte Castlevania vielleicht aus Japan stammen.
Tobi, Fabian, ihr wisst es, oder? Also Tobi hat es ja schon in die Kamera gehalten, sein I-Know-Schild, was er sich gebastelt hat.
Also ich kenne das Stück auf jeden Fall. Ich habe das schon tausendmal gehört. Ich habe auch aber am Anfang gedacht, ja, das ist hundertprozentig das Super Nintendo Castlevania. Komischerweise bin ich im Verlauf dann mal so ein bisschen abgedriftet in die Richtung, dass ich dachte, das könnte auch aus Actraiser sein, falls ihr das kennt. Den Soundtrack habe ich nämlich auch schon tausendmal gehört. Und teilweise sind die Stücke ein bisschen ähnlich. Sachen, die man da hört in diesem Track, tauchen so ähnlich auch im Actraiser-Soundtrack auf. Ich bleibe aber dabei, das ist, glaube ich, Super Castlevania 4.
Ja. Es ist Super Castlevania 4.
Das heißt, ich bleib dabei. Das heißt,
ich habe mich selber kurz verunsichert, aber ja, es stimmt, glaube ich, was ich initial
dachte. Actraiser ist doch auch von Yuzo Koshiro, ne?
Ja.
War mir doch so. Irgendein Track von Actraiser klingt original wie ein Iron Maiden-Stück in Teilen.
Es würde mich nicht wundern, der hat sich ja viel inspirieren lassen.
Ja, und Tobi wusste es ja auch, der ist nämlich vor, ich weiß gar nicht, 2 Musikfolgen oder so, ist er irgendwie damit um die Ecke gekommen und ich habe dieses Stück, je nachdem, wo man guckt, heißt das Ding Theme of Simon Belmont oder Simon's Theme, Zungenbrecher für uns Deutsche. Und Tobi kam damit um die Ecke und meint, oh, das ist voll geil und das muss ich mal benutzen und ich habe das schon so lange auf meiner Liste und habe gedacht, ich muss das jetzt benutzen, sonst schnappt er mir das weg. Ganz richtig, Super Castlevania 4 vom Super Nintendo von Konami, 1991 erschienen, 92 bei uns in Europa und die Komponisten waren, und jetzt kann ich wieder schön japanische Namen komplett zurecht
schlachten,
Masanori Adachi, Taro Kudo und Akira Sōchi. So, die waren das war eine gemeinsame Arbeit von denen, wobei beim letzten, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil der nicht in allen Quellen genannt wurde, wo ich gesehen habe, wer an dem Soundtrack beteiligt war. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, wenn man in die offiziellen Veröffentlichungen schaut des Soundtracks, dann wird oft der Konami Kokeira Club genannt. Die waren da auch alle Mitglied zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere, mit ihren Aliasen teilweise. Das wären dann Masanori Odachi oder nur Taro beziehungsweise Sōchi. Also die haben ja immer ihre Aliasse, die japanischen Komponisten. Und das macht es immer ziemlich schwer zu recherchieren, finde ich. Wer war denn jetzt wirklich für welchen Track verantwortlich? Alle zusammen. Hat das nur einer gemacht? Waren die überhaupt daran beteiligt oder haben die vielleicht nur die Geräusche gemacht oder so? Es ist super schwer. Fabian, du bist der Nintendo-Experte. Wie machst denn du das, wenn du da recherchiert? Das hatte mich jetzt echt interessiert.
Naja, idealerweise gibt es mal irgendwelche Neuveröffentlichungen oder sowas wie die Sachen sind mal auf CD irgendwie in Japan rausgekommen oder so, dann ist es meistens ganz gut dokumentiert. Aber es stimmt schon, was du sagst. Wenn das Kollaborationen waren von mehreren Leuten und das ist irgendein Spiel, was nicht super bekannt ist, dann ist es nahezu unmöglich. Also das Problem haben wir natürlich auch teilweise, wenn wir japanische Spiele besprechen, ist es immer schwierig, auch Kontakte zu bekommen aus dem Entwicklerteam. Das ist nahezu unmöglich tatsächlich, gerade bei so alten Titeln. Dann vermeiden wir das eher, dann da zu konkret zu werden, um einfach was Falsches zu vermeiden, wenn wir nicht genau bestimmen können, welche Person aus vielleicht einem Kreis von 3 hat jetzt dieses oder jenes Stück gemacht. Es gibt keine Zaubermethoden, um das irgendwie noch klären zu können. Auch wenn du heute, klar, die Publisher existieren zwar oft noch, aber die haben ja nichts mehr zu tun damit, mit dem Konami jetzt von vor 30 Jahren zum Beispiel.
vielleicht für unsere Hörer ganz spannend, warum die so allererste benutzt haben, also warum die nicht ihren richtigen Namen eingesetzt haben. Ich glaube, das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit sie nicht von der Konkurrenz abgeworben werden. Also so hat man, weil man nicht genau wusste, wer steckt eigentlich dahinter. Für uns heute doof, aber damals hat man seine Mitarbeiter geschützt damit. Oder sich selber wahrscheinlich
von dem Überlaufen. Teilweise ist es ja sogar so, ich weiß gar nicht mehr, wozu ich da recherchiert habe, da habe ich ein Interview gelesen, auch mit japanischen Programmierern, die teilweise gar nicht mehr wussten, was genau sie überhaupt gemacht haben an den Spielen. Weil die halt so viel gemacht haben damals. Das macht es natürlich auch nochmal schwerer. Selbst wenn du an die rankommen würdest, könnten sie sich gar nicht daran erinnern. Oder wenn du halt Interviews findest, die erst in Anführungsstrichen 10 Jahre alt sind, dann wissen die halt gar nicht mehr, was sie damals gemacht haben.
Oder ob das stimmt, was sie sagen.
Oder ob es stimmt, was sie sagen. Ja, aber danke für den Einblick, Fabian. Finde ich ja...
Sehr gerne. Finde
ich ja echt super interessant.
Übrigens, Sebo, hast du deswegen da bei dir Sebo McPowers stehen, aus dem gleichen Grund?
Nee, da gab es eine Simpsons-Folge, da hat sich, glaube ich, Homer hat seinen Nachnamen genannt, ich glaube sogar in McPowers, und hat gemerkt, ein Nachname ist übelst mächtig und alle feilen, weil jetzt ist er ja Mr. McPowers. Ich glaube, es war so ähnlich.
Ist das gar nicht dein echter Name? Heißt du gar nicht McPowers?
Das ist tatsächlich nicht mein richtiger Name. Nein.
Ich dachte schon, damit Fabian dich nicht abwirbt, weißt du?
Ja, nein.
Ja, cool. Danke, Fabian, für diesen kleinen Einblick. Gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es diese drei Herren gewesen sind. Dann schauen wir uns erstmal den Herrn Masanori Adachi an. Der ist 1959 in Osaka geboren und besonders bekannt für seine Werke bei Konami. Der hat neben Castlevania 4 auch Musik zu Contra 3, XLA, Rocket Knight Adventures und Snatcher gemacht. Später arbeitete er für Vanpool. Das ist einer japanischer Entwickler. Den gibt's seit 2023 nicht mehr. Da hat er dann zum Beispiel Musik für das 2012er Paper Mario Sticker Star gemacht. Sein Kollege Taro Kudo hat auch viel für Konami, aber auch für Square gearbeitet. Zu seinen bekannteren Spielen gehören auch XLA, Akumatu Dracula für den X68000 oder Castlevania Circle of the Moon. Und wenn es dann nicht um Musik geht, dann könnte man ihn noch aus Super Mario RPG oder Paper Mario The Origami King kennen. Auch der hat mal bei Vanpool gearbeitet. Sein letztes Spiel, was ich in seiner Vita gefunden habe, war übrigens das Remake Paper Mario The Thousand Year Door aus diesem Jahr. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu dem, wo ich mir nicht ganz sicher bin, dem Akira Tsuchi. Auch der hat an XLA gearbeitet. Das scheint irgendwie so ein Ding damals gewesen zu sein. Da haben sie alle dran geschraubt. Zusätzlich finden wir ihn in Castlevania Rondo of Blood, Contra Hardcore und Snatcher oder auch Gradius Gaiden. 2000 hat er Konami verlassen. Der schreibt aber wohl noch Musik. Was es bei den Japanern übrigens noch schwerer macht, die zu finden. Ich habe diesen Akira Tsuchi mal gegoogelt. Und es gibt scheinbar einen ehemaligen MMA-Kämpfer, der auch so heißt. Und der ist natürlich deutlich bekannter als der Videospielmusiker. Ja, also es ist wirklich schwer, außer die heißen Chris Hülsbeck oder Yuzo Koshiro.
Noch cooler wäre ja, wenn der MMA-Kämpfer und Musiker gewesen wäre.
Das wäre in der Tat richtig cool gewesen. Ja, das war mein letztes Stück. Und ich mache jetzt einen kleinen Einschub. Und da Fabian ja Gast ist, wenn er möchte und noch Zeit hat, darf er auch sein drittes Stück noch vorspielen.
Ja, das kann ich gerne machen. Ich spiele euch das einmal vor. Das kennt ihr auf jeden Fall.
Das ist jedes Mal gesagt.
Es ist auch noch sehr themenverwandt zu dem, was wir gerade hatten. Ich hatte mich jetzt nicht mehr darauf eingestellt, dass es noch kommen würde, sonst hätte ich mir was anderes rausgesucht. Aber freut euch einfach trotzdem gebührend darüber. Es ist ein schönes Stück.
Das ist aber schön.
Bevor ich noch zwei, drei Takte dazu erzählen kann, hat es jemand von euch erkannt jetzt?
Unsere 129. Folge dreht sich um dieses Spiel.
Oh, dann hat es jemand anderes wahrscheinlich auch noch erkannt. Oder hast du die Folge alleine gemacht?
Ich habe mit Tobi zusammen gemacht, aber der sah sehr überlegend aus.
Ja, ich musste tatsächlich kurz überlegen. Aber ja, ist noch gar nicht so lange her, deswegen ist es mir ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich weiß inzwischen, was es ist.
Ich habe den Musikpart bei der Folge gemacht.
Ich war nicht dabei, also ich habe keine Ahnung, was es ist.
Ja, es ist ein Spiel, wo je nach Version, die ich jetzt genommen hätte, das hätte sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können, aber das habt ihr wahrscheinlich da auch schon behandelt in eurer Folge, die ihr dazu dann hatte. Das finde ich nämlich ganz faszinierend bei dem Spiel, dass die so unterschiedlich klingen. Das ist das Spiel, wo auch diese Heimcomputer-Versionen ganz andere Stücke teilweise haben. Die hat ein englischer Komponist dann gemacht.
Im Fallen, ne?
Genau. Hier ist es aber die Super Nintendo-Version von einer japanischen Komponistin und das Spiel ist die Super Nintendo-Variante von Ghouls and Ghosts namens Super Ghouls and Ghosts von Anfang der 90er und der Soundtrack oder dieses Stück stammt von Mari Yamaguchi. Die hat damals bei Capcom gearbeitet, hat viel an der Mega Man-Serie gewerkelt, aber auch an Spielen wie zum Beispiel dem Magical Quest mit Mickey Mouse oder Final Fight 2, hat auch in der In-House-Band damals gespielt, die Capcom hatte. Und ich finde, für mich persönlich ist auch sowas, wo ich sehr, sehr stark, so ähnlich wie bei Ocarina of Time vorhin, ich das Spiel auch vor Augen habe, wenn ich die Musik dazu höre. Sie ist nicht die Originalkomponistin gewesen der Originalversion. Das war Tamayo Kawamoto, den Original-Soundtrack gemacht und sie hat das quasi adaptiert für das Super Nintendo und finde ich sehr, sehr gelungen. Ist fast eins der Highlights dieses Spiels, muss man fairerweise auch sagen. Ich finde es heute einigermaßen schwierig zu spielen. Es ist schon ein sehr knüppelhartes Spiel tatsächlich. Aber alleine für den Soundtrack kann man das immer mal wieder anmachen und versuchen, durch den ersten Level zu kommen, ohne völlig wahnsinnig zu werden.
Ich habe es für einen Podcast auf der Xbox in dieser Compilation, wie heißen die nochmal, gespielt. Da kann man zurückspulen. Da hat das sehr gut geklappt. Also da hatte ich wenig Frust. Wenn es wirklich gar nicht ging, habe ich halt zurückgespult. War mir egal. Ich wollte da einfach durchkommen. Aber ja, das ist ein tolles Stück. Und ich habe das auch auf dieser besagten Liste. Und der einzige Grund, warum ich es noch nicht benutzt habe, weil ich mich nicht entscheiden kann, welche ich am coolsten finde. Die Super Nintendo-Version, die Mega Drive-Version, die, was waren das andere? Die heißt dieser japanische Computer.
Oder MSX.
MSX, genau. Ich glaube, der war's. Jede Version davon hat irgendwie was für sich. Und jede Version ist irgendwie cool. Obwohl das genau das gleiche Stück ist. Also das ist wirklich geil. Mhm. Ich habe aber, darum wusste ich Tim Follen, weil ich hatte das Amiga-Stück, hatte ich mal in einer Themes-Folge dabei, das Intro-Stück, was überhaupt nicht zum restlichen Spiel passt, aber was auch ein total cooles Stück ist. Sehr mittelalterlich angehaucht.
Ich hatte das heute auch kurz offen, habe gedacht, nimmst du das mit? Aber das kam mir zu abstrus vor, als dass ich dachte, dass man das erkennen könnte. Aber es tut mir übrigens leid, Sebo. Ich habe dir jetzt einfach die Möglichkeit genommen, weil ich dann schon angefangen habe, das aufzulösen, nochmal zu raten. Aber ich dachte, wenn ihr das eh schon hier besprochen habt bei euch im Format, hättest du es wahrscheinlich auch gewusst jetzt, welches Spiel. Oder du wärst relativ schnell drauf gekommen, oder? Mit ein bisschen Nachdenken.
Hast ja gehört, die Folge wahrscheinlich.
Die Folge, glaube ich, auch noch nicht gehört. Das ist jetzt sehr peinlich. Vielen Dank, dass ich heute nur ein Fettnäpfchen treten darf. Nee, ich bin in letzter Zeit halt nicht so viel dabei. Ich bin letztes Jahr nochmal Vater geworden, habe jetzt drei Kids hier im Haus und muss immer gucken, wie ich Zeit finde mit zu casten. Und ich habe meinen Arbeitsplatz gewechselt. Früher bin ich immer eine Stunde hin und eine Stunde rückgefahren, konnte mal Podcasts hören am Ende. Jetzt brauche ich nur noch 20 Minuten. Das heißt, ich komme da nicht mehr ganz so hinterher. Ich hätte es aber auch nicht erraten.
Also du könntest noch 40 Minuten einfach im Auto sitzen.
Auf dem Parkplatz. Ja, stimmt. Guck, der Herr McPowers wieder da sitzt. Ja, nee, ich hätte es nicht erraten. Ich habe das Spiel damals auf dem Atari ST gespielt und ich denke mal, das ist wahrscheinlich das Dark Souls meiner Kindheit gewesen. Wirklich weit bin ich nämlich nie gekommen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich jemals den ersten Level geschafft habe. Wenn ja, ganz vielleicht. Von daher, das hat mich, glaube ich, gebrandmarkt, Spiele immer auf easy zu spielen, jahrelang, wenn ich die Möglichkeit hatte. Aber nee, ich hätte jetzt gedacht, ach so, das ist dann bestimmt auch ein Castlevania-Stück, wenn das so thematisch passend ist. Aber na klar, ein cooles Stück. Ich hätte es aber jetzt leider ehrlich gesagt nicht erraten können.
Philippe, willst du noch ein bisschen Musik-Trivia hier einstreuen, wenn du den Musikpart in der Folge gemacht hast?
Müsste ich jetzt tatsächlich ganz schön grübeln und sogar im Dossier spicken.
Na gut.
Von daher können wir es schnell abkürzen.
Ich wollte den Ball nur noch mal hinspielen, weil ich dachte, du hast da vielleicht noch was auf Lager. Wer von euch hat eben den Namen Tim Follen hier gesagt, der Engländer, der Design-Computer Ports vertont hat. Genau, ich hatte das nämlich dann noch jetzt mir überlegt als kleine Klammer zu meinem ersten Stück. Tim Follin ist auch jemand, den David Wise wiederum als Inspiration angegeben hat für seine Arbeit. Also Tim Follins Arbeit, die liegt ja noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Und David Wise hat mal gesagt, ja, so wie Koji Kondo oder wie Tim Follin, so möchte er auch gerne Musik für Spiele machen.
Voll schön, das schließt sich doch der Kreis. Und damit haben wir es, oder?
Ich glaube schon, ne?
Das war richtig schön. Das hat mir viel Freude gemacht, hier bei euch vorbeizukommen und über diese Stücke zu sprechen. Es war schön.
Danke, dass du da warst.
Und es war sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Gerne.
Ja, warst auf jeden Fall ein sehr angenehmer Gast.
Dankeschön.
Ich hoffe, nächste Folge trete ich 17 Mal nacheinander ins Fettnäpfchen und sage wieder nur sehr, sehr schlaue, sehr weise Sachen und nicht so lauter schlimme Halbwahrheiten, wie zum Beispiel, ey, Interstate 76, die N64-Version, erinnert ihr euch?
Aber so war es doch unterhaltsam.
Fabian legt die Latte für kommende Gäste in diesem Format auf jeden Fall sehr hoch.
Ach, gar nicht. Habt ihr immer Gäste hier in dem Format eigentlich?
Nee, tatsächlich haben wir uns das erst vor kurzem überlegt. Wir haben das Format ja schon, wie ich vorhin sagte, eine 15. Ausgabe hier oder 16. oder so. Mhm. Und wir dachten uns, wir lockern das mal ein bisschen auf oder ergänzen das ein bisschen um Gäste. Und es war eigentlich so die Idee, dass wir, ja, ab sofort könnte man sagen, uns Gäste damit reinholen, weil das dann doch nochmal so ein bisschen, ja, das Format bereichert, gerade wenn man dran denkt, dass man ja nach so vielen Folgen auch schon echt viel dabei hatte. Und ja, insofern sind wir sehr, sehr froh, dass du hier die Nummer 1 bei uns gewesen bist. Also berichte gerne allen da draußen, dass du deinen Spaß hattest hier bei uns.
Ja, den hatte ich auf jeden Fall. Vielen Dank euch.
Schön. Ja, dann danke nochmal, dass du da warst. Und auch vielen Dank an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die uns heute zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das doch auch gerne wissen. Lasst uns eine nette Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify oder slidet in unsere DMs auf irgendwelchen Social Media Kanälen. Lasst uns einen netten Kommentar auf unserer Website da, www.ewiggestern.de oder Sebo.
Wenn ihr uns richtig, richtig doll lieb habt, dann dürft ihr uns auch gerne mit Geld bewerfen. Auf Steady sind wir nämlich inzwischen bezahlbar und dann schließen wir euch als Hörer ganz besonders ins Herz und ihr macht uns eine kleine Freude. Wir sind fast so weit, dass wir die monatlichen Serverkosten damit bezahlen können. Also,
es besteht jetzt gerade die Möglichkeit, unser 6. Steady-Abonnent zu werden. Das geht genau einmal, Freunde.
Ja. Nochmal danke an Fabu für die Unterstützung. Dann habe ich sie mal persönlich gesagt.
Ja, wir hören uns in 14 Tagen dann wieder in anderer Besetzung, ein bisschen üblicher, ohne Gast höchstwahrscheinlich. Und dann lassen wir das letzte Wort natürlich wie immer Philippe, der gerne sagt,
bleibt am Drücker.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich leg auf.
So.
Nein, du legst auf.
Das wäre auch ein okayes Outro.
Macht's gut, ne? Ihr Trottel.
Nein, du legst auf.
Dass man noch so eine Viertelstunde dieses Ping-Pong-Spiel macht.